Heute geht es um die Geschichte des Fachs Informatik, also die Frage, wieso eigentlich Informatik als universitäre akademische Ausbildung eingerichtet wurde und was das für Bedeutung hatte in der Zeit, als es geschah und was es dann heute für Bedeutung hat. So als Grundthese kann man sagen, dass die Einrichtung der akademischen Ausbildung als Reaktion auf die Universalmaschine Computer erfolgte, einfach weil das eine sehr komplexe Maschine war, die auch entsprechende Ausbildung, so dachte man, akademischer Natur notwendig macht. Allerdings ist aus der Gründungsgeschichte verständlich, wie das dann erfolgte, wie es heute ist, sodass es zu den sichtbaren Anwendungslücken kam, die wir dann heute auch erleben. Und darüber hinaus geht es dann neben der wissenschaftlichen Frage natürlich auch um die Frage des Berufs. Ihr werdet ja nun, als die wenigsten von euch werden ja Informatik studieren, um hier Wissenschaftler zu werden, auch wenn ihr so ausgebildet werdet, sondern natürlich einen Beruf anstreben. Und da stellen sich ganz andere Fragen an die Ausbildung, aber auch an die Handlungskompetenzen. Aber wir fangen an mit der Informatik als Wissenschaft. Wir springen wieder zurück in die Anfang der Rechentechnik. Also hier sieht man ENIAC Girls im Hintergrund, die ersten Computer sozusagen. Da hat Alan Turing, der jetzt dieses Zitat hier vollbracht hat, nichts mit zu tun gehabt. Der hat ja nun in England gearbeitet. Aber die Idee war die gleiche, um die Maschinen mit diesen Problemen zu füttern, also die Probleme, die sie stellten. Das waren halt im Krieg natürlich diese Code-Probleme, die Turing hatte, aber bei der ENIAC-Seite, John von Neumann dachte über Atombomben und Wasserstoffbomben nach. Ansonsten waren im Krieg ballistische Tabellen notwendig, dafür wurde die ENIAC gebaut. Aber es gab auch zivile Anwendungen in der Geografie, in der Chemie, vor allem wirtschaftliche Anwendungen waren dann die Einsatzgebiete der ersten Computer. Ihr erinnert euch, so diese Großrechner wurden ja in Versicherungen eingesetzt, um große Personalbestände zu sortieren und so weiter. Aber um diese Maschinen mit diesem Problem zu füttern, werden wir eine große Zahl fähiger Mathematiker brauchen. Das war in der Zeit klar, dass die Programmierung der großen Maschinen eigentlich auch nur von denen geleistet werden konnte, die sich sowieso mit Algorithmen beschäftigten, und das waren Mathematiker. Deswegen standen die also in erster Reihe, wenn er darüber nachgedacht hat, wer soll diese Maschinen eigentlich bedienen können. Diese Mathematiker werden benötigt, um die vorbereitende Erforschung dieser Probleme zu leisten und sie auf die Form für ihre Berechnung zu bringen. Denn so ein Computer konnte man nicht sagen, berechne mir irgendwie die Gleichung für die Wasserstoffbombe, sondern da musste man dann numerische Differentialgleichungen aufstellen, die man eben auch per Hand gar nicht lösen konnte, sondern nur mit Rechnern, und musste das dann so formulieren, dass die Computer, die ja im Wesentlichen nur die vier Grundrechenarten konnten, auch in der Lage waren, durch ihre reine Rechenkraft solche Gleichungen dann annäherungsweise zu lösen. Wenn ein menschlicher Rechner ein Problem bearbeitet, und menschlicher Rechner, das waren halt Computer, also Computer war ja im Prinzip am Anfang ein Mensch, der rechnet, Computare, und durch den Zweiten Weltkrieg, wo die Männer alle an der Front waren, setzte man halt fähige Frauen ein, also Mathematikerinnen häufiger, sodass Computer eigentlich ein weibliches Berufsbild war. Und auf die wird hier auch Bezug genommen. Wenn also so ein menschlicher Rechner ein Problem bearbeitet, kann er gewöhnlich seinem gesunden Menschenverstand vertrauen, der ihm eine Vorstellung davon gibt, wie zutreffend seine Antworten sind, eben indem man so Größenordnungen abschätzt, wo halt die Ausbildung auch hinlief, dass man in der Lage ist, solche Größenordnungen einfach abzuschätzen. Mit einem Digitalrechner können wir nicht länger auf den gesunden Menschenverstand vertrauen, und die Fehlergrenzen müssen auf bestimmte bewiesene Ungleichungen basieren, weil so ein Digitalrechner kann dann zwar eine Zahl ausspucken, aber man weiß nicht, ob das ist 10 hoch 3, 10 hoch minus 4, das hängt ja davon ab, wie man die Zahlen am Anfang eingibt. Da muss man natürlich erstmal sich Vorüberlegungen machen, in welchen Größenordnung man eigentlich rechnen will, und der Computer oder der Rechner, der führt dann einfach diese Rechnungen aus. Wir brauchen Analytiker, die die entsprechenden Ungleichungen für uns ermitteln. Also man muss erstmal mathematische Modelle aufstellen, und zwar so, dass der Rechner die auch bearbeiten kann. Und logischer Schluss, das sind die Mathematiker. Wie die das dann in die Maschine programmieren, am Anfang bei der ENIAC musste man ja noch so Stecker stecken, hinterher dann über diese Lochkarten, das ist davon ja völlig unabhängig. Man braucht aber erstmal ausgebildete Kräfte, die ein Problem in eine computerverarbeitende Form übersetzen können. Naja, das, wie gesagt, die meisten Anwendungen waren dann ziviler Natur, eben in Betrieben, also sehr viel Sortierfragen oder Lohn- und Gehaltslisten wurden ausgerechnet oder logistische Fragen wurden da geklärt. Und man brauchte da eine spezielle Ausbildung. In den 60er Jahren, 20 Jahre später, also nachdem Turing das da geschrieben hat, als dann die IBM 360, die kam ja 1965 auf den Markt, also dieses große System, was nicht nur aus einer Zentraleinheit bestand, sondern wie bei IBM üblich eben aus einem ganzen Satz an Peripherie, die man dann mieten konnte, wo man sich in diese typische IBM-Abhängigkeit begab, weil alles musste ja kompatibel sein und man verließ sich lieber auf das alles aus dem Hause IBM. Und in dieser Zeit kam dann auch Kybernetik als großes Schlagwort auf. Kybernetik als der Versuch, alle Wissenschaften zu mathematisieren und dadurch zu vereinheitlichen. Dass man also alle Wissenschaften miteinander in den Dialog treten kann, indem man die Phänomene der jeweiligen Wissenschaft, ob es Biologie ist oder Soziologie oder Psychologie, Anthropologie, dass man das versucht, in so Regelkreisläufe zu bringen, die man mathematisch formulieren konnte. Und anhand dieser Gleichungen und Lösungen im Prinzip Ergebnisse eines Faches auf das andere übertragen kann. Das ist so eine Art Glasperlenspiel, wie man es bei Hermann Hesse kennt, nur halt nicht in der Sprache dieses Glasperlenspiels, sondern in der Sprache der Mathematik. Na, das Programm ist ja nicht ganz so erfolgreich geworden, wie man sich das in den 60er Jahren gehofft hatte. Aber da war Kybernetik einfach noch ein großes Wort. Das Cyber, ne, kommt ja nun bis heute aus diesem Namen her. Die Kybernetiker aller Art bilden die Spitze der Programmiererpyramide. Sie geben mit dem Bau der Automaten zugleich die Zielsetzung für ihren Einsatz. Man sieht ganz klare soziale Hierarchien und wer das geschrieben hat, Karl Bednarik, die Programmierereliten der Automation, das war eben genau dieser Traum der Vollautomation. Das hatten wir ja in der Industrialisierungsvorlesung schon gesehen, dass das so die Idee war, man nimmt erst die menschliche Arbeit, verlagert man in Maschinen, dann die Kopfarbeit verlagert man in die Maschinen, sodass man letztendlich nur noch am Fluss sitzen kann und angeln, während die Maschinen die ganze Arbeit erledigen. Und da braucht man eine klare Kaste von Zuständigkeiten. Und ganz oben stehen halt die Kybernetiker, die diese Maschinen entsprechend programmieren. Diese Macht geht weit über das Wirtschaftliche und sogar Politische hinaus. Sie greift tief in unsere traditionellen Weltbilder ein. Ja, sie scheint sogar imstande zu sein, diese außer Kraft zu setzen und doch weitgehend umzubilden. In diesem Sinn scheint hier tatsächlich eine echte Elite zu entstehen. Das konnte man natürlich nur mit dem Pathos der 60er formulieren. Also zu meinen, dass die Maschinen programmieren und die da auch ganz oben stehen und das konzeptionell in der Hand haben, also Wirtschaft und Politik, das waren ja, also sind ja weiterhin zwei mächtige Subsysteme, dass sie die einfach einkassieren und umbilden, so wie sie halt die Maschinen programmieren können. Aber das war der Ausgangspunkt, dass man halt merkte, man hat einen riesigen Bedarf an ausgebildeten Programmierern, Systembedienern. Und das konnte man mit denen, die zur Verfügung standen, nicht lösen. Bei IBM also hatte man in der Regel so einen zweiwöchigen Kurs, also man lernte so ein bisschen Systembedienung, dann auch irgendwie zwei Wochen COBOL und dann war man zertifizierter Programmierer. Traditionell waren das keine Akademiker, sondern also irgendwelche Maschinenbauer, die also so früher haben halt Autos repariert und jetzt wurden sie umgeschult zu Systemprogrammierern und die wurden dann entsprechend nach dieser Kurzschulung auf die Maschinen und auf die Kunden losgelassen, mit wechselndem Erfolg, muss man natürlich sagen. Wobei klar ist, dass zur Bedienung von solchen Maschinen keine akademische Ausbildung per se nötig ist. Es ist eine schwierige Aufgabe, die Probleme entsprechend zu formulieren und zu übersetzen, dass der Computer sie verarbeitet, aber keineswegs bedarf es einer akademischen Ausbildung. Da gab es ganz andere Gründe, dass nämlich man, eben weil der Bedarf so hoch war, hatten die Leute entsprechende Gehaltsvorstellungen, kamen in die Firmen rein, was sie sich so ein Gehalt vorstellen und prallten da an die herrschenden Kräfte in den Firmen, die halt Akademiker waren, vor allem Juristen. Und plötzlich fragen sich die Juristen natürlich, warum verdienen die so viel wie ich? Ich habe hier meine Staatsexamen und der hat eben seinen vierwöchigen Crashkurs. So dass es einfach das Problem gab, die Nachfrage war sehr groß, deswegen das Angebot war gering an Programmierern, deswegen waren die Kosten sehr hoch, die konnten einfach viel verlangen und prallten damit an das Selbstverständnis derjenigen, die schon vor Ort waren. Und so dass man sich sagte, okay, wir können das Problem lösen, wenn wir die Programmierer auch akademisch ausbilden, dann stehen die gleichrangig und Akademiker werden einfach gleich bezahlt. Das war so einer der Gründe, warum eben auch die Programmierer danach drängten, an die Wissenschaft zu kommen, einfach um Zugang zu den Töpfen zu haben und sich dafür auch nicht rechtfertigen zu müssen. Ansonsten, klar, die Komplexität der Maschine, also Computer Science ist in den USA so ein Begriff gewesen, der halt viel stärker auf Computer, auf die Maschinen abzielt. und die Association for Computing Machinery, was eigentlich eine wissenschaftliche Vereinigung war, auch wenn sie sich sehr maschinenorientiert hier in dem Titel gibt. Naja, die hat halt 1968 schon das erste Curriculum, also so ein Lehrplan, was man an der Universität alles wissen oder lernen muss, um hinterher als Computer Engineer oder Computer Scientist zu gelten. Und schon 1963 war in Georgia die ersten Ausbildungsprogramme für Information Science. Da ging es mehr um die Verwaltung großer Datenbestände. Also das wurde natürlich von den Universitäten eingeholt. Nicht nur aus dem arbeitsmarktpolitischen Argument, dass man damit die Leute so ausbildet, dass sie dann besser gerechtfertigt an ihre Gelder kommen, sondern natürlich auch an der Komplexität der Sache. Man hat sich erstmal damit beschäftigt, aber dass dann eigene Institute gegründet wurden und ein eigener Fachbereich, da spielen verschiedene Interessen eine Rolle. Hier sieht man mal Recommended Curriculum for Computer Science Majors. Was gehört eigentlich nach diesem ACM-Verständnis 68? Hier 65 war der erste Vorschlag, der wurde dann 68 offizialisiert. Was tauchte da auf? Required, also Basic Courses waren nicht Kurse in Basic, sondern eben die Elementarkurse. Einführung in algorithmische Prozesse, Computerorganisierung und Programmierung, Informationsstrukturen, theoretische Kurse notwendig, algorithmische Sprachen und Compiler. Dann natürlich numerische Algorithmen, eben die numerische Mathematik, die hier reinspringt. Und Beginning Analysis und Linear Algebra, also im Wesentlichen ist es ein Mathematikstudium mit den ersten Kursen in Computerorganisation und Programmierung. Highly recommended waren Logic Design and Switching Theory, also logische Schaltwerktechnik, Computer- und Programmiersysteme und wieder numerische Analyse 1 und 2 Analysis. Also im Wesentlichen brauchte man genau die Mathematiker. Und wer dann Computer Science studiert, der kam halt an seiner mathematischen Ausbildung nicht vorbei. Algebraische Strukturen, statistische Methoden, Differentialgleichungen, fortgeschrittene Physik, Calculus, also Probleme der Physik und so weiter. Other Electives kann man also als Wahlfach haben, kombinatorische und Graphentheorien, konstruktive Logik, Einführung in die Automatentheorie, formale Sprachen. Das sind ja nun die heutzutage sehr als theoretische Informatik gehandelten Fächer. Systemsimulation, mathematische Optimierungstechnik, heuristische Programmierung. Das sind unter Computer Models und Applications Anwendungen. Und Supporting, also sozusagen, es gibt einen Kern und dann gibt es natürlich auch einen Rand, gehören dann Analogrechner, die ja eigentlich durch die Digitalrechner auch abgelöst waren, aber in den 60ern gab sie durchaus noch. Elektrotechnik, Electronics, Wahrscheinlichkeitstheorie und statistische Theorien, Linguistik, Logik und Philosophie und Philosophy of Science, also Wissenschaftstheorie. Oder na, vielleicht geht das in die Richtung, was wir hier Informatik und Gesellschaft nennen, also eben solche Fragen, die man eigentlich in den formalen Fächern nicht so richtig unterbringt. Naja, die Linguistik und solche, das erklärt sich aus den jeweiligen Anwendungen. Man hoffte auf natürliche Sprachverarbeitung, Übersetzungsprogramme, die dann halt in internationalen Konferenzen entsprechend die Übersetzungsarbeiten erledigen. Das hoffte man in Deutschland auch und da erklärt sich dann auch, dass man eben sagt, okay, ihr sollt Linguistik studieren oder Ähnliches. Naja, hier sieht man es nochmal, wie das dann aufgebaut ist, wann man was zu hören hat. Das sind die gleichen im Prinzip, die wir eben hatten. Naja, könnt ihr euch überlegen, was davon übrig geblieben ist, beziehungsweise wohin sich die Schwerpunkte verlagert haben. Ich nehme an, der mathematische Anteil ist nicht mehr ganz so groß wie früher, aber es ist ja immer noch ein wesentlicher Bestandteil der Informatikausbildung. Aber manche Anwendungen haben sich inzwischen in Nebenfächer verlagert, also insbesondere diese ganze Physik und Linguistikfragen, die sind nicht mehr Teil des Kernbestands der Informatik, auch nicht der Computer Science, wobei das ist ein unterschiedliches Modell ist. Muss man dazu sagen, aber die deutsche Informatik orientiert sich stark in den Anfangstechniken an der Computer Science. Ja, das Wort Softwaretechnik oder Softwarekrise tauchte dann zum ersten Mal 1968 in Garmisch-Partenkirchen auf, im Grand Hotel Sonnenbichel, das sieht man da im Hintergrund. Das war eine NATO-Konferenz, weil man einfach merkte, dass große Softwaresysteme, wie sie von diesen ja noch nicht akademisch Ausgebildeten, aber doch von den Programmierern in die Welt gesetzt wurden, einfach enorme Probleme hatte. Also die Systeme funktionierten nicht. Zum Teil mussten sie wie die IBM 360 das Betriebssystem völlig neu programmiert werden. Andere Systeme, die da groß eingeführt wurden, hatten einfach große Lücken. Also auch das Sage-System, was ich ja letztes Mal vorgestellt hatte, also funktionierte gar nicht so, wie man das wollte. Es gab viel zu viele Fehlalarme und wir wissen ja nun, dass es keinen einzigen Angriffsversuch gab, der durch den amerikanischen Luftraum flog, aber nichtsdestotrotz gab es eine Menge Fehlalarme, sodass man sich eben fragte und die NATO auch, wenn wir nun unsere nationale Verteidigung oder internationale Verteidigung zunehmend auf Computer auslagern, müssen die Systeme natürlich auch krisensicher sein. Und man merkte einfach, dass die Systeme, je größer sie wurden, desto anfälliger sind sie. Und das ist ja nun ein Umstand, der sich bis heute nicht geändert hat. Also man liest ja gerade zur Zeit, also immer wieder, jetzt hat man irgendwie die Hartz-IV-Software ist irgendwie lückenhaft, dann gab es ja große Probleme mit der Maut, mit diesem Mautsystem, also Toll Collect, was jetzt läuft, aber also fiel einfach ein Jahr aus und so. Also es gibt eine Menge Großsysteme, die eingeführt werden. Fiskus ist so ein Steuersystem, was seit Jahren nicht in die Gänge kommen will. Und man hat schon den Eindruck, dass man Software eigentlich nur noch im Zusammenhang mit Softwarekrise bringen darf. Wenn ein Programm funktioniert, hat man eher Glück, als dass es die Regel wäre. Es gibt Untersuchungen, dass Softwareprojekte also zwischen, ich glaube die Ergebnisse sind zwischen 30% und 70%, je nachdem wie man fragt, aller Projekte scheitern. Also scheitern heißt, sie schaffen es nicht in der Zeit, mit dem Budget oder überhaupt an den Start zu kommen. Vieles davon wird dann einfach unter den Teppich gekehrt, weil man als Firma natürlich sich so ein großes, gescheitertes Projekt nicht auf die Fahne schreiben will. Aber wenn man die Projektleiter fragt, also scheitern enorm viele Projekte, was nicht nur Schuld, also das Problem der Softwareentwickler ist, sondern noch ganz andere Dinge spielen eine Rolle. Man hat die Bedürfnisse des Kunden nicht berücksichtigt oder wichtige Programmierer sind dann abgesprungen, haben eine eigene Firma gegründet. Aber ganz häufig also sagen die, ja, das ist nur so ein Subsystem, das wird kaum benutzt. Da gab es so einen Fall bei der Bahn, die hat irgendwie eine neue Software für ihre Schaltwerke da bei Hamburg eingerichtet und da gab es so einen kleinen Fehler, aber sie waren sich einig, dass da kommt das Programm eigentlich nie hin und das sei auch bekannt. Aber leider hat es sich herausgestellt, dass das Programm immer da drauf lief, sodass in den ersten Wochen also einfach die gesamte Bahn per Hand wieder geroutet werden musste, was natürlich zu enormen Ausfällen führte. Also irgendwie haben es die Programmierer auch nicht im Griff, sodass eben 1968, als das Problem auch schon bekannt war, diese Konferenz einberufen wurde. Und man sich darauf verständigte, na gut, vielleicht sollte man auch nicht einfach Handwerker an die Software lassen, sondern wir brauchen echte Ingenieure. Also Software Engineering war da das Schlagwort, das damals geprägt wurde. Und solche Ingenieure brauchen natürlich dann auch eine entsprechende akademische Ingenieursausbildung. Die wurde zu der Zeit auch schon eingerichtet. 1967 fing an, dass ein Sonderforschungsbereich, also das Geld zur Verfügung gestellt wurde von einem Ausschuss des Bundeskabinetts, zwischen 67 und 71 eigentlich für Industrien, die halt Datenverarbeitung beschleunigen soll in Höhe von 230 Millionen D-Mark. Das war damals natürlich viel mehr, als das heute der Fall ist, von der Kaufkraft. Eigentlich hauptsächlich für Industrie, aber Universitäten wurden soweit erwähnt, dass in Einzelfällen eine Beteiligung von Hochschulinstituten und ähnlichen Forschungseinrichtungen möglich sei. Das gilt beispielsweise für Arbeiten auf dem Gebiet der Informations- und Automatentheorie, also ganz wichtig, wie man heute weiß, für die Softwareentwicklung, über Übersetzungsalgorithmen für formale Sprachen, Zeichen- und Bilderkennung, Spracheinausgabe und über Linguistik und Übersetzer für natürliche Sprachen. Und wenn man sich vorstellt, 67 bis 71, also was ein Rechner damals überhaupt nur leisten konnte, ist natürlich überhaupt nichts von diesen Sachen umgesetzt worden. Vielleicht Informations- und Automatentheorie, aber die ist natürlich nicht so wichtig für die Lösung der Softwarekrise, wie man das damals hoffte. Aber weder formale Sprachen wurden da auch natürlich umgesetzt. Und Übersetzungsalgorithmen für formale Sprachen sind Compiler. Aber auch an den Compilern liegt es ja meistens nicht, sondern an ganz anderen Problemen im Projektmanagement. Aber so ambitionierte Projekte wie Zeichen- und Bilderkennung, Spracheinausgabe und Übersetzer für natürliche Sprachen, da sind wir ja nun allmählich, kommt man da ran, wo man sagt, das kann man einsetzen. Wobei auch die Übersetzer, das ist ja immer nur so eine Lachnummer, wenn man mal so einen automatischen Übersetzer einstellt. Also das war viel zu ambitioniert für diese Zeit, und da jetzt eine akademische Ausbildung drum zu stricken, wäre natürlich völlig in die Hose gegangen. Nichtsdestotrotz floss einiges Geld an die Universitäten, und die haben sich dann natürlich auch entsprechend drum gestritten. 1968 kam es dann zur gemeinsamen Tagung der Computer in der Universität zwischen der TU Berlin und dem MIT. Und da hat eben der Gerhard Stoltenberg, jetzt hier so ein Politikerbild, der war damals Forschungsminister, und der hat halt den Ad-Hoc-Ausschuss zur Einführung von Informatikstudiengängen einberufen. Und die Bundesregierung erwäge Sondermittel für die Einrichtung neuer Lehrstühle der Informatik und den Ausbau oder Neubau von Instituten zur Verfügung zu stellen. Also hier haben wir sowohl das Wort, wo das herkommt, da kommen wir gleich drauf, aber natürlich auch die Idee, okay, wir geben jetzt Gelder zur Verfügung den Universitäten, dass sie ihre, einige ausgewählte Universitäten, dass sie ihre Lehrstühle einrichten können. Nein, das erinnert nicht zufällig an die Diskussion der letzten Jahre Elite-Uni. Also wir geben Gelder zur Verfügung einigen ausgewählten Universitäten, bloß nicht allen, dass es nicht so eine Gießkanne ist, jeder kriegt, sondern man muss sich entsprechend bewerben, und die Besten werden dann natürlich gefördert. Und so soll das dann aussehen, Ergebnisse der Beratung im Ad-Hoc-Ausschuss, also an einigen geeigneten Hochschulen, vorzugsweise an solchen, die sowohl über elektrotechnische als auch mathematische Fakultäten verfügen, sollte die Einrichtung eines Studiengangs Informatik gefördert werden. Und das zeigt natürlich auch, wer da federführend bei der Ausschreibung war. Das war natürlich also Herr Stoltenberg war es nicht, ist klar, nicht. Der hat sich natürlich seine Fachleute ins Boot geholt, und die haben dann entsprechend debattiert, was man dafür braucht. Und das war keineswegs nur die Elektrotechnik und die Informatik. Da haben natürlich auch andere hier geschrien. Also die Aussicht, Mittel zu bekommen, um neue Stellen zu besetzen oder die alten zu halten. Das war natürlich sehr aussichtsreich, sodass insbesondere die Wirtschaftswissenschaften, die gesagt haben, aber hier, Wirtschaft ist das erste Anwendungsgebiet, was ja auch der Fall war. Deswegen, also müssen die Wirtschaftswissenschaften ebenso mit ins Boot. Das ist es so, ich weiß nicht, wer von euch BWL im Nebenfach hat oder sich mit BWLern unterhält, also Mathematiker und Betriebswirte oder Elektrotechniker und Betriebswirte, die können nicht so richtig miteinander reden, wohl aber Mathematiker und Elektrotechniker, die haben ja nun ein recht ähnliches Weltbild, so dass die sich einfach ausgemacht haben, also wir sind viel wichtiger als die BWL, und einem Gerücht zufolge nach waren halt die BWLer dermaßen pikiert darüber, dass sie nicht mehr zu dieser Sitzung erschienen sind, wenn sie da nicht entsprechend gewürdigt werden, gleichwertig, was den anderen nur recht war. Und die BWLer haben daraufhin ihre eigene Informatik gegründet, die Wirtschaftsinformatik, die ja nun parallel mit viel weniger Mitteln, aber nichtsdestotrotz als eigenständige Informatik gelehrt wird. Und ob man jetzt Wirtschaftsinformatiker oder normaler Informatiker wird, ist inhaltlich erstmal egal, wenn es hinterher darum geht, Beruf zu ergreifen. Dieser Studiengang sollte etwa der US-Ausbildung in Computer Science entsprechen, und deswegen immer der Blick nach drüben, die waren ja schon 5 bis 3 Jahre früher damit beschäftigt, entsprechende Studiengänge einzurichten. Und es dient der Heranbildung von Akademikern für folgende Tätigkeiten in der TV-Industrie. Es geht erstmal um Berufsausbildung, und das war genau der Grund, damit die hinterher das Diplom haben, was sie auch legitimiert, das gleiche Geld zu bekommen wie die anderen, wo sie es ja eh gefordert haben, weil es so wenige waren. Also man will erstmal Programmierer ausbilden, logischer Entwurf von TV-Systemen, Entwicklung von Programmiersystemen für Betriebe und Anwendung von TV-Anlagen. Hier tauchen die Betriebe wieder auf, aber die BWLer, also sozusagen, wir bauen ja nur die Maschinen und ihr wendet sie dann an. Man muss also über die Betriebe gar nichts wissen, um die Maschinen zu bauen. Diese Logik steckt halt da drin, was sich inhaltlich nicht so richtig erklärt, aber aus dem Personal und den Verhandlungssituationen, die halt 68 da eine Rolle spielten, warum man die Kunden, für die man primär ausbildet, einfach gar nicht mit ins Boot holt, zumal sie laut hier geschrien haben. Na, Benutzer von DV-Anlagen, Rechenzentren in allen Bereichen der Industrie, Handel und Behörden, die müssen halt, das sind ja die Eliten da der Automatisierung, die müssen halt die Systeme auch entsprechend pflegen. Denn die Vorstellung, dass das so nebenher gepflegt werden könnte, wie das IBM noch sagte, ja, man bildet die Leute aus und dann können die das sozusagen neben ihrer normalen Tätigkeit machen, das verlangt man heute nur noch von Informatiklehrern in der Schule, dass die nebenbei das Rechnernetz der Schule also pflegen. Da kriegen sie vielleicht mal 2 Freistunden dafür oder 3, aber das steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand. Also diese Form von Ausbeutung hat sich in der Industrie nicht durchsetzen können, weil von Anfang an klar war, da braucht man einfach Vollzeitstellen für. und in der wissenschaftlichen Forschung natürlich. Vorbereitung zur eigenen Arbeit an der Weiterentwicklung grundsätzlich neuer DV-Verfahren und an der Erschließung neuer Anwendungsgebiete für Rechner. Also wir machen natürlich Berufsausbildung, sowohl für den Einsatz als auch für die Wartung und natürlich, dass sich die Wissenschaft reproduziert. Wenn wir schon so ein Institute einrichten und Lehrstühle, müssen die natürlich auch an ihren Nachwuchs denken. Gedacht ist ein 9-semestriger Studiengang, der mit einem akademischen Grad abgeschlossen wird. Ja, und da kommen halt wieder die Liste von dem, was man alles braucht, also Analysis der Continua, Differentialrechnung, Integralrechnung, Differentialgleichung, also wieder eine Menge Mathematik. Einführung in die theoretische Physik, also könnt ihr euch mal fragen, ob ihr das noch macht, wahrscheinlich nicht. Programmierung und algorithmische Prozesse, das wohl. Entwurf von Rechner- und Programmiersystemen ist natürlich weiterhin im Curriculum. Schaltwerk- und Automatentheorie, das gehört in die theoretische Informatik, auch die Theorie der formalen Sprachen. Mathematische Optimierungstechniken, das geht schon wieder so ein bisschen in die Operations Research und eben sehr stark in die Mathematik über und in die Wirtschaftsinformatik, die sich das so ein bisschen zu eigen gemacht haben. Systemsimulation und algorithmische Sprachen und ihre Übersetzer, also Compilerbau. Also zum Teil, man sieht es daran, das Curriculum, was da 68 festgelegt wurde, ist längst nicht mehr das, was es heute ist. Und es erklärt sich eben, wer war damals in der Gründung beteiligt. Und jeder hat natürlich, hier formale Sprache mache ich schon lange, deswegen ist es total wichtig, dass das auch reinkommt. Also es ist nicht völlig willkürlich, was da steht, aber es ist natürlich auch eher zufällig, dass gerade das reingekommen ist und andere Wahlfächer eher nebensächlich berücksichtigt wurden, beziehungsweise dann auch in die Nebenfächer ausgelagert wurden, so wie Elektrotechnik, Betriebswissenschaft, physikalisch-fächer Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft. Das kann man heute dann noch studieren, Rechtswissenschaft eher nicht mehr. Die haben sich dann auch sehr stark verselbstständigt. Die Verantwortung für diesen Studiengang soll an den Hochschulen mit Ingenieurfakultäten gemeinsam von der Elektrotechnischen Fakultät und der Mathematischen Fakultät getragen werden. Darum geht es. Also die haben ja das Sagen am Anfang und die anderen müssen halt sich in den Nebenfächern begnügen oder ganz draußen bleiben, so wie die Bibliothekswissenschaften. Die haben auch hier geschrien, wir verwalten seit Jahrhunderten riesige Datenbestände. Wer ist besser geeignet als wir, diese 250 Millionen zu bekommen? Aber so sehr laut waren sie nicht und es hat ihnen auch keiner zugehört. 1969 verabschiedete dann die Kultusministerkonferenz, also ein Fachausschuss von denen, die erste Rahmenordnung. Und jetzt kommt genau das Problem, was nun auch die Elite-Unis hier getroffen hat, dass die Länder und beziehungsweise einige Länderfürsten gesagt haben, was mischt sich der Bund in unsere Bildungsfragen ein? Bildung ist halt Ländersache. Deswegen kann der Bund nicht einfach Elite oder also einige neue Institute einrichten, der muss das uns geben und man kann nicht einfach gezielte Universitäten fördern oder gezielt einige Länder und noch nicht mal alle. Das hat ja nun auch die Elite-Unis gekippt erstmal, dass die Länder gesagt haben, das geht nicht, dass hier der Bund auswählt, wer gefördert wird. Und das Geld zur Verfügung stellen darf ja wohl der Bund, aber die Entscheidung überlässt er bitte uns. Und konnte dies jetzt Forderung der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung durchgeführt werden. Und das zweite Datenverarbeitungsprogramm von 70 bis 75 hat dann 50 universitäre Arbeitsgruppen im Gebiet der Informatik eingerichtet. Und auf der linken Seite sieht man halt die Herren, die im Fachausschuss Informatik beteiligt waren für die Rahmenordnung. Die werden wir dann später noch heute wieder treffen zum Teil, weil sie im Wesentlichen also auch an dem Selbstverständnis der Informatik mitgearbeitet haben. Das ist klar, denn was in so ein Fach reingehört und was draußen bleibt, ist ja wesentlich für das Selbstverständnis. Und insofern ist es auch wichtig, dass man das mit konkreten Personen identifiziert und nicht etwa mit also einem System, was sich irgendwie selber seine Disziplinen schafft. Disziplinen werden nicht einfach geboren, so wie die Götter in Griechenland, sondern die Disziplinen werden von Menschen geschaffen, die ganz bestimmte Interessen verfolgen, auch Eigeninteressen natürlich. Also sie denken an sich, an ihre Mitarbeiter, die sie unterbringen wollen, aber natürlich auch vor dem Horizont, den die haben. Also wenn das Elektrotechniker und Mathematiker sind, kann natürlich auch nur eine Disziplin rauskommen, die primär elektrotechnisch und mathematisch ausgerichtet ist. Und andere Fragen, die sich dann heute stellen, aber die in der Informatik gar nicht mehr behandelt werden, die wurden einfach von Anfang an ausgeschlossen. So eine kleine Fußnote, woher kommt eigentlich der Name? Den hat schon 1962 Philippe Dreyfus geprägt, ein Franzose. Und Computer Science konnten sie nicht übernehmen. Franzosen sind da ja sehr eigen. Also wenn schon ein Wort ins Französische neu kommt, dann muss es auch ein französisches mit französischen, das heißt häufig lateinischen Wurzeln sein. aber bloß nichts irgendwie vom Erzfeinde. Also Computer Science, das sind schon gleich zwei Wörter, oder Science haben sie ja nun auch, aber Computer nennt man bis heute Ordinateur. Und auch das Byte nennt man keineswegs Byte, sondern Oktett, also Okt, ne, da ist die Zahl 8 drin, was eigentlich viel logischer ist. Aber bis heute gibt es französische Wörterbücher, also wo man das Wort, was alle benutzen oder was man im internationalen Kontext nutzt, und das von der Académie Française herausgegebene Wort, also jedes englische oder anglizistische Wort aus der Computerbranche, aber auch aus allen anderen Gebieten, wird dort in ein französisches Wort übersetzt. Zum Teil sind das recht putzige Begriffe, aber sie bemühen sich wenigstens, also sowas wie die Einheit der französischen Sprache zu erhalten. Die können es auch machen, weil das so ein zentralistischer Staat ist, die halt diese Macht der Académie Française übertragen haben. Der Duden Verlag, also oder der Verlag für die deutsche Sprache, Verein für die deutsche Sprache, die versuchen es ab und an mal, also dann zu sagen, wir haben zu viele Anglizismen, man müsse doch. Und das wird dann immer durch die Feuilletons rauscht das mal und dann verschwindet es auch wieder, weil die keine Definitions- oder Umsetzungsmacht haben. Wohl die Académie Française, die sagen, alles, was offiziell im Radio oder in Veröffentlichungen zu erscheinen hat, muss dem folgen. Und dann gibt es natürlich so einen internen Druck aus so einem Nationalgefühl heraus, was dann auch dafür sorgt, dass die Presse, die man da nicht unbedingt belangen kann für, dass die das aber dann trotzdem macht. Und so setzen sich solche Wörter durch. Und er hat sich halt überlegt, man setzt Information und Automatik oder Elektronik. Das ist nicht so ganz klar. Ist halt auch das nette, also ich denke, das gibt es auch nicht die, also entweder Automatik oder Elektronik spielte da rein. Er setzte halt Information mit Wörtern zusammen, die auf Ik enden. Und da kam halt Informatik raus. Und naja, wenn so ein Wort, wenn es dann gibt, dann muss es auch definiert werden. Im Gegensatz zum Deutschen, wo ja man, also der Duden Verlag, der guckt halt, wie benutzen es die Leute, und dann passt sich die Sprache dem Gebrauch an. Deswegen können wir jetzt den Dativ, also für den Genitiv austauschen und solche Sachen. Das ist halt inzwischen einfach Usus geworden. Das ist im Französischen völlig undenkbar. Also da wird halt definiert, so muss es sein und so muss man die Sprache verwenden. Haben sie halt immer ihre großen Wörterbücher. Und 67 kommt dann halt eine sehr, für die Zeit auch sehr avancierte Definition bei raus. Also die Wissenschaft der rationellen Verarbeitung, insbesondere durch automatische Maschinen von Informationen, die als Unterstützung für die menschliche Erkenntnis, die Kommunikation angesehen wird in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. So, da spielen schon Wörter wie Kommunikation rein. Ihr müsst euch vorstellen, 67, also da war vom ARPANET noch keine Rede. Also da gab es Netzwerke eigentlich nur in diesem SAGE-Netz, aber das war sehr speziell. Solche Netze gab es, aber niemand dachte bei Computern unmittelbar an Kommunikation. Insofern war das schon sehr weitsichtig von der Académie Française, wo ja vermutlich keine Informationstechniker saßen, eben sowas, vielleicht auch deswegen, weil da keine Informationstechniker saßen, eben das Informatik so weit zu fassen, dass es eben auch in den Bereichen Technik, Wirtschaft und gesellschaftlichen Bereichen, also auch die gesellschaftlichen Bereiche spielten in der amerikanischen und deutschen Informatik anfänglich natürlich nur eine untergeordnete Rolle. So, jetzt kommen wir zu den generierenden Disziplinen. Sehr massiv im Hintergrund sieht man die Schaltwerkstechnik. Das ist jetzt kein historisches Dokument, aber ungefähr die Präsenz dieser Maschinen. Denn Computer damals war natürlich also viel stärker noch an den Maschinen ausgerichtet. Der Switch zur Software erfolgte ja erst sehr viel später, also in den 80er Jahren, wo dann auch Softwarefirmen eigentlich die wirtschaftliche Macht übernahmen, beziehungsweise das Tempo der Technikentwicklung mit Vorgaben, also was gebraucht wird. So, insofern waren Geräte, Hardware erstmal ganz vorne, das nahmen sich die Elektrotechniker. Also sie nahmen sich sogar so weit, dass sie es ja heute wieder also bei sich haben. Also ihr lernt so ein bisschen technische Informatik, aber wo die Chips gebaut werden und die Platinen und das Ganze, das ist nicht hier in der Informatik, das passiert in der Elektrotechnik selber, Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik. Insofern war das am Anfang so gedacht, aber man merkte sehr schnell, dass man doch lieber damit zu Hause bleibt und hat es der Informatik dann auch wieder abgezogen. Dann natürlich die Programmierung, die Software, das sagten die Mathematiker, also eben bis hin zu Turing zurückgehend. Also das war seit je unser Gebiet, das können wir auch am allerbesten, Probleme so zu formulieren, dass die Rechenmaschinen, wie sie auch genannt wurden, also das eben entsprechend ausrechnen können. In der Zeit, Ende der 60er, war eben Computer im Wesentlichen Rechnerei. Da hat man das also heute, es geht immer noch um Berechnungen, aber man sieht die Rechnung viel weniger. Das spielte natürlich bei den Anwendungen in der 60er und 70er eine viel stärkere Rolle. Na, und dann gab es Anwendungen, die aber, hatte ich ja schon erwähnt, nicht, also Ökonomie, die wurden rausgekantet, haben dann aus Beleidigung ihre eigenen gegründet. Die Ingenieurswissenschaften ganz ähnlich, also auch die wurden nicht so berücksichtigt, wie sie das gerne hätten und haben dann auch ihre eigenen Informatikbereiche aufgemacht. Die Bibliothekswissenschaften haben sich erstmal lange Zeit gar nicht darum gekümmert, weil sie nicht beachtet wurden und bauen jetzt, also die arbeiten sehr viel mit Computern, aber haben, also ich glaube, es gibt keine Bibliotheksinformatik als eigene Disziplin. Ja, die ersten Fakultäten wurden dann recht bald eingerichtet, also TU München und Informationsverarbeitung hieß das und die TH Karlsruhe, dann 1969 die TU Berlin, das sind genau auch die Gründungsmitglieder, nicht, da wo die Konferenzen stattfanden, wo die Leute herkamen, die in diesen Komitees saßen. Also die haben natürlich auch die Gelder entsprechend sofort bekommen. 1972 kamen dann die RWTH Aachen, Bonn, TH Darmstadt, Erlangen, Nürnberg, Hamburg und Kiel. 1975 kam Dortmund dazu, also Humboldt-Uni vielleicht so als Note, das gab es erst 1991 bis vor der Wende wurde die Informatik im Rechenzentrum ausgebildet. Es gab es natürlich Ausbildung an Rechnern, aber es wurde kein eigenes Institut dafür eingerichtet. Ja, und da drumherum bauten sich aber auch Wirtschaftsinformatik, Ingenieurinformatik aus verschiedenen narzisstischen Kränkungen oder anderen Gründen, weil sie sich nicht eben berücksichtigt fühlten. Datentechnik, Institut für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren und sowas wie Kybernetik, das spielte natürlich Ende der 60er eine große Rolle, weil man ja dachte, die Kybernetiker dachten ja lange, dass sie an der Spitze stehen und in 10 Jahren sowieso alles Kybernetiker um sich herum haben, weil jeder merkte, dass man also mit der Kybernetik am weitesten kommt. Von denen spricht heute kaum noch jemand. Es gibt noch Lehrstühle, die sind damals halt eingerichtet worden und die werden wahrscheinlich auch einkassiert, sobald die Menschen emeritieren. Einfach weil Kybernetik sich als Forschungsprogramm überholt hat. Aber solche Ideen sterben ja erst aus, wenn die Menschen ausgestorben sind, die sie vertreten haben. Und sie haben zu wenig Habilitierte und Veröffentlichungen also nachhaltig erzeugen können, sodass die Kybernetik dann halt auch wahrscheinlich nicht mehr als Anwendungsfach irgendwo eine Rolle spielt, beziehungsweise sie ist aufgegangen, zum einen in Informatik, dann in die Regelungstechnik, die sich die Elektrotechnik halt wieder einkassiert hat und so weiter. Also dieses Forschungsprogramm der Kybernetik als Vereinheitlichung aller Wissenschaften, wie Norbert Wiener das ja erträumt hatte, das ist einfach verschwunden. Naja, hier ist die Wirtschaftsinformatik, die hat halt auch ihre persönliche Art und Weise der Herangehensweise an solche Dinge. Insbesondere produzieren Wirtschaftswissenschaften ja Mengen an Diagrammen, die Übersichtlichkeit vortäuschen, indem man einen Begriff nimmt, dann einen Kasten drum malt, den am besten noch schattiert. Und hier ist so ein Ding, also dann symmetrisch andere Begriffe darum postiert und Pfeile dazwischen malt. Ganz wichtig ist aber in diesem Fall der Kasten, der so eine Abgrenzbarkeit vortäuscht. Also das ist ein klarer, abgegrenzter Bereich und der steht in Beziehung zu anderen klar abgegrenzten Bereichen. Und dass eine Beziehung besteht, ergibt sich visuell, also es ist sozusagen der Beweis, ist visuell, indem man einen Pfeil malt. Häufig wird dann noch ein Pfeil zurückgemalt. Das zeigt dann Wechselwirkungen an. Wenn man so ein Diagramm aber malt und wenn es symmetrisch ist, dann ist es wahr. Da muss man drauf achten, sonst ist es konfus. Also wenn man ein symmetrisches Diagramm malen kann, wo dann oben 3, unten 3 sind, dann muss man halt so lange suchen, bis man auch entsprechend viele hat. Dann ist sozusagen das Feld aufgemacht und abgesteckt. Da sind so Wirtschaftswissenschaften ganz groß drin, aber auch Informatiker schaffen das sehr stark. Na, also es suggeriert natürlich so eine Form, wie man technische Zeichnungen malen würde. Also so baut man Maschinen, also man hat in der Mitte den Zentralprozessor, oben hat man dann die Peripherie. Und in technischen Diagrammen funktioniert das ja auch. Das sind ja auch abgegrenzte Bereiche, die man auch modular entsprechend reinschieben kann in die entsprechenden Busse. Und und die Hoffnung, dass eigentlich die ganze Welt so funktioniert, wie der Computer funktioniert, da habe ich ja immer mal von gesprochen. Also dieses Begehren, dass eigentlich die Welt im tiefsten Inneren logisch sein müsste, das drückt sich in solchen Diagrammen aus. Und die BWLer, die ja nun die einzigen sind, die meinen, als Sozialwissenschaft, die haben ja soziale Systeme zur Untersuchung, nämlich Betriebe, die würden funktionieren wie andere Maschinen auch oder eben wie mathematische Formeln. Das sind die einzigen Sozialwissenschaftler, die das bis heute erfolgreich durchziehen, zu meinen, dass sie eigentlich Ingenieure, Sozialingenieure seien. Und das drückt sich in solchen Diagrammen aus. Und deswegen, solche Diagramme werden uns des Öfteren noch begegnen, ist verweist auf so ein grundsätzliches Weltbild von den Menschen, die damit zu tun haben, zu meinen, dass alles, was sie sich angucken, also zerfällt in klar abgegrenzte Module, die man halt durch klare Pfeile einander zuordnen kann. Hier sieht man nochmal so ein Diagramm, hier in dem Fall Kommunikation aus Technikersicht. Also man hat eine Quelle, eine Informationsquelle, eine Botschaft, die wird dann gesendet über einen Kanal an einen Empfänger und dort wird sie dann dekodiert und irgendwas Fieses stört dann in dem Kanal. Aber man sieht wieder klare Blöcke und Funktionen, die dazugehören sind. Das funktioniert auch wieder, wenn man technische Kommunikation beschreibt. Das Problem dieses Modells war, dass es ja dann jahrzehntelang auch in den Kommunikationswissenschaften oder in allen Wissenschaften, die mit Kommunikation zu tun hatten, und das sind ja so ziemlich alle, einfach auch als Paradigma dahingehalten wurde, so sollte doch Kommunikation aus und tatsächlich arbeiten die Techniker mit dieser Kommunikation. Deswegen zeigt es, im tiefsten Inneren ist das Gesellschaftssystem eigentlich ein technisches Beweis, siehe Diagramm. Aber die Informatik hatte als neue Wissenschaft natürlich das Problem, wie jede neue Disziplin, sich von anderen Wissenschaften, die ja auch hier geschrien hatten oder die es schon gab, häufig aus der Mathematik, der Betriebswirtschaftslehre oder Elektrotechnik kommend, zu sagen, haha, das sind wir alles nicht, wir sind ja was Eigenes. Was wir Eigenes sind, das sagen wir später, aber erstmal, was wir alles nicht sind. Wir sind nicht Kybernetik, wir sind nicht Semiotik, nicht Automatisierungstechnik, nicht Numerik und instrumentelle Mathematik oder formale Logik und Berechenbarkeitstheorie. Wir sind nicht betriebliche Datenverarbeitung oder Operations Research, nicht Systemtheorie oder Informationstheorie, Codierungstheorie, Kryptographie, nicht Spieltheorie, nicht Halbleitertechnik oder Mikroelektronik, nicht Speichertechnik, nicht Prozessautomatisierung, Nachrichtentechnik oder Bionik. Also es ist so eine Liste, die halt damals in Veröffentlichungen, also in verschiedenen Veröffentlichungen wurde halt darauf hingewiesen, dass man noch, also natürlich gibt es Ähnlichkeiten und Verwandtschaften, aber man sei doch viel mehr. Was dabei auffällt, ist, man hat überhaupt kein Bedürfnis, sich von Handel, Industrie, Banken, Versicherungen oder öffentlicher Verwaltung abzusetzen. Und die Bedürfnisse, die dort formuliert wurden, wurden ja auch nicht beachtet. Ja, das lag außerhalb des Horizontes der Elektrotechniker und Mathematiker, die diese Disziplin gegründet haben. Das war so anwendungsnah, dass es also einen echten Akademiker nur mit Schaudern erfüllte, darüber nachdenken zu müssen. Deswegen das überließ man dann entweder den Nebenfächern, wenn sie dann machen wollen, oder den Praktikern. Also das lernt man dann später so viel besser. Wir bauen erstmal an unser Haus der Wissenschaft. Stellte sich aber die Frage, wo ist eigentlich Platz für die Informatik in dieser Wissenschaft? Und wenn man die klassische Einteilung oder so, naja, nicht klassisch, aber das ist so eine gängige Einteilung, wie man Wissenschaft aufteilt, diese ganzen Disziplinen, also Medizin, Jura, Theologie, Philosophie, das sind einfach die Gründungs-, also es waren so die ersten Hochschulen waren spezialisierte Schulen für genau diese Fächer. Deswegen, man kann heute immer noch trefflich streiten, ob Medizin und Jura und Theologie, ob das Wissenschaften sind oder ob es Berufsausbildungen sind. Aber die sind qua Definition, die gründen zum Teil, Universitäten gründen sich um die juristischen Institute, sodass man überhaupt nicht die Frage stellt, ob es Wissenschaften sind. Was an der Universität gelehrt wird, ist Wissenschaft. Punkt um. Also stellt man die Frage nicht. Also das, aber die passen nirgendwo anders so richtig rein, weil Medizin ist keine Naturwissenschaft, weil sie ja wenig Forschung betreiben. Und Jura ganz ähnlich, ist es eine Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, ist nicht so ganz klar. Deswegen nimmt man die halt ein bisschen raus. Na, Mathematik, Naturwissenschaften und dann eben im 19. Jahrhundert dann die Ingenieurswissenschaften. Auch da ist die Frage, wo setzt man die Mathematik rein? Man lässt sie eben auch selber, sie macht ja keine Naturbeschreibung, aber es ist halt auch keine Geisteswissenschaft. Denn Geisteswissenschaft grenzte sich im 19. Jahrhundert als eigenständige Formation ab. Also zu einer Geisteswissenschaft gehört so ein historischer Blick. Und so ein Kultur verstehen wir, Natur erklären wir, das war so das Schlagwort und Mathematik passt da nun auch nicht so richtig rein, auch wenn sie ab und an mal als Geisteswissenschaft gehandelt wird. Naja, und Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, die fasst man jetzt neuerdings auch als Kulturwissenschaften zusammen, womit man ihnen keinen Gefallen tut, weil Kulturwissenschaften dann so ein Oberbegriff für alle Formen von Geistes- und Sozialwissenschaften sind und das sind ja eine ganze Menge. Und wenn man dann Kulturwissenschaft studiert, dann muss man sich auch mit entsprechend viel auseinandersetzen. Ich habe hier mal den Goethes Faust dazu genommen, das war ja so einer, der von sich, also mal hatte Haben und Acht, Theologie, Magisterei und oder was auch immer, Philosophie, hat er ja alles studiert, also so einer der wenigen, die halt durch den Wissensbestand der damaligen Zeit wenigstens nach Selbstaussage durchgestiegen sind. Inzwischen, also wäre er vermutlich auch überfordert, allein an der Humboldt-Uni gibt es 216 Studiengänge, zum Teil natürlich mit winzigen Unterschieden nur, aber nichtsdestotrotz hat sich das Wissenschaftsfeld entsprechend aufgefaltet. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin gehört die Informatik und eurer Meinung nach, was ist eigentlich Informatik? Ich will jetzt keine Antworten, also da gibt es gibt keine Antwort darauf, aber wenn man sich diese Frage stellt, Was ist eigentlich Informatik und wo gehört sie hin in die Wissenschaften? Da hat jeder eine Antwort im Kopf, so ich weiß es, solange ich es nicht sagen muss. Das Witzige ist nur, der Nachbar hat vermutlich eine ganz andere Antwort. Und so stellten sich halt die Fragen, oh, das, die Folie ist verrutscht. Also Definitionsversuche, einer der ersten erfolgreichen Definitionen, auch von den Leuten natürlich, die die ersten Institute gründen konnten. Wilfried Brauer, der vertritt ab 78 eine Definition, er vertrat sie schon vorher, aber ab 78 wird sie dann also großflächig zitiert. Die, bis heute wird sie häufig zitiert, was also nicht so viel über die Informatik aussagt, sondern mehr über das Selbstverständnis der Informatiker, dass sie sich da immer mal wiederfinden. Informatik ist demnach die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern. Also die Informatik blickt dann vor allem auf Informationen und Rechner. Aber da gab es natürlich eine Menge andere Definitionen darunter. Die kann man so ein bisschen grob zusammenfassen. Hier sind mehr die, die auf den Daniel Düsentrieb, also auf die Ingenieurswissenschaft gucken. Also Informatik als Ingenieurswissenschaft, sagt F.L. Bauer. F.L. Bauer hat auch sehr viele Definitionen. Dann als nächstes ist eine Ingenieurgeisteswissenschaft oder Geistesingenieurwissenschaft, wobei auch hier der Begriff Geisteswissenschaft keineswegs im dilthey'schen Sinne einer hermeneutisch-historischen Wissenschaft, also die sich um Verstehenszusammenhänge in ihrer Geschichtlichkeit bemüht ist, sondern halt eine Wissenschaft, die im Kopf stattfindet oder so. Also es ist nicht so ganz klar, was Bauer damit gemeint hat, aber sicherlich nicht also dem Sinn einer klassischen Geisteswissenschaft, sowas wie Philosophie der, des Ingenieurswesen oder so. Also das hat er ganz bestimmt nicht gemeint. Es ist ja nun mal also primär Leute, die aus der Technik und der Mathematik kommen und die hatten mit solchen Sachen, not poems and rubbish, science, die hatten natürlich mit solchen Geistestätigkeiten, also höchstens als Dilettanten Interesse, aber so richtig Wissenschaft war das nicht. Systemtechnik und Ingenieurwissenschaft wieder, sagt dann der Fakultätentag Informatik. Ingenieurwissenschaft und formale Wissenschaft, sagt Christiane Floyd. Ingenieurwissenschaft und Strukturwissenschaft, auch Strukturwissenschaft ist so ein neuerer Begriff von Weizsäcker dann eingeführt, vor allem für die Mathematik, also man beschäftigt sich halt mit Strukturen ganz allgemein, sagt Peter Rechenberg, oder Informatik als Technikwissenschaft oder Informatik als moderne Wissenstechnik. Also da geht es halt mehr so um den technischen Ansatz. Und man kennt das ja als alter Donald Duck-Leser, also zwischen Daniel Düsentrieb gab es ja noch den Theoretiker, also der dem gegenüberstand, im Englischen Ludwig van Drake, also der eher das Formale betont und entsprechend viele Definitionen gibt es dann auch, die Informatik als formale Wissenschaft betonen. Hier sieht man wieder F.L. Bauer, also jetzt hat er es mal so versucht, eben als Strukturwissenschaft, dazu zählt dann die Mathematik, sie ist zunächst die Strukturwissenschaft, die sich allgemein, alles was man irgendwie, wo es Muster gibt, wo es Strukturen gibt, das kann die Mathematik beschreiben, Mathematik als Sprache für Strukturen und da hängt sich die Informatik dann gleich mit ran, halt vielleicht für Informationsstrukturen. Wissenschaft von den formalen Strukturen der Informationsverarbeitung, sagt dann Wilhelm Steinmüller, der übrigens ein sehr interessantes Buch, also ein Riesenschinken geschrieben hat zur angewandten Informatik, was man im Netz auch kostenlos runterladen kann, wo auch die Geschichte nochmal aufgearbeitet wird. Und Brauer wieder Intelligenzformalisierungstechnik, also ein gewöhnungsbedürftiges Wort, aber die Hoffnung, dass was intelligent sei, eben, dass man es A formalisieren kann und B dann hoffentlich in die digitalen Geräte auch abbilden kann. Na, dann gibt es eine dritte Gruppe, die eher den gestalterischen Aspekt betonen. Da habe ich jetzt keinen Disney-Charakter gefunden für. Also es ist eine Gestaltungswissenschaft, sagt Arno Rolf, oder die Maschinisierung von Kopfarbeit, wie Frieda Nahke das schon seit langem sagt. Das hatten wir ja auch in der Industrie. Nicht mal maschinisiert erstmal normale körperliche Arbeit und mit den Computern wurden dann Kopfarbeiten maschinisiert, also Bürotätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten. Ja, Raphael Capuro sagt, es sei eine hermeneutische Disziplin mit der Aufgabe der technischen Gestaltung menschlicher Interaktion mit der Welt. Das ist eine typisch geisteswissenschaftliche Definition und Capuro ist ja nun auch Philosoph, der sich aber eben Philosophie der Informatik auf seine Fahne geschrieben hat. Und es ist kein Wunder, dass er natürlich die Informatik mehr in seine Richtung zieht. Steinmüller wieder redet von Gesellschaftswissenschaft. Eben weil da guckt man halt mehr auf die Anwendungen und auf die Tatsache, dass Informationstechnik so starke Auswirkungen in der Gesellschaft hat. Zemanek spricht von abstrakter Architektur. Zemanek, nicht Maylüfterl, der österreichische Computerpionier, der eben viel stärker an den Architekturen interessiert war Und Rüdiger Falk spricht als Informatikverwandt mit Jura, was erstmal komisch klingt, aber dann natürlich die Argumentation so ist, dass er sagt, Informatiker bauen Pflichtenhefte, sie schließen Verträge mit den Kunden und sagen, so baue ich das System. Und das ist ein sehr formales System, ähnlich wie juristische Systeme sehr formal sind. Und deswegen gibt es einfach starke Verwandtschaften mit der Juristerei. Definitionsversuche 4, also Edgar Dijkstra, es ist jetzt nicht besonders originell, aber er hat es 89 formuliert und das hat starke Diskussionen ausgelöst und die hallen bis heute nach. Also wenn man über die Geschichte oder das Selbstverständnis der Informatik diskutiert, taucht irgendwann Dijkstra auf, der eben 89 formulierte, Computer Science is a very large scale application of logic. Im Grunde genommen haben wir es mit logischen Problemen zu tun, also der Kern informatischer Arbeit ist das Korrektheitsproblem, wir müssen gucken, ob Algorithmen stimmen oder nicht stimmen, ob sie bewiesen werden können oder nicht. Das ist unsere eigentliche Aufgabe als Computer Science, als Informatiker. Und davon kann man streng unterscheiden. Also da gibt es halt eine Brandmauer dazwischen, zwischen dem Korrektheitsproblem und dem Pleasantness-Problem, also so die Frage, ob eine Anwendung, also ob das in dem Kontext angewendet werden sollte und kann und wie das dann zu gestalten ist und so weiter. Pleasantness heißt schon sowas, wenn ihr dann abends frei habt und nicht so richtig wisst, was ihr Freitagabend machen sollt oder Samstagabend, dann könnt ihr euch hinsetzen und vielleicht euch mal über die Anwender Gedanken machen. Aber das ist keineswegs Aufgabe der Informatik, weil es auch logisch nicht zu fassen ist. Und das ist halt genau die Frage, wie rum die Argumentation läuft. Er selber merkt halt, dass die ihn spannenden Fragen, nämlich in dem sich die Welt so wiederfindet, wie er sie auch sieht, nämlich so als logisches Konstrukt. Wenn man nur lang genug hinschaut, sieht man die wahren Strukturen der Welt und die sind halt in der Sprache der Logik geschrieben. Und das ist kein Wunder, dass man dann sagt, okay, alles andere, was so irgendwie so schwammig ist und was man nicht in klare Begriffe fassen kann und was man auch nicht richtig herleiten und beweisen kann, das gehört eigentlich auch nicht in unser Gebiet, weil wir es ja eh nicht in den Griff kriegen. Deswegen, also so diese ganzen geisteswissenschaftlichen Allüren, das sollen andere machen, aber Wissenschaft ist das sowieso nicht. Denn Wissenschaft muss sich um die Strukturen der Welt kümmern und die sind halt logisch. Und das ist genau das Selbstverständnis vieler Informatiker bis heute. Also es gibt natürlich Fragen nach Anwendungen und danach Schnittstellen und so weiter, aber das hat uns eigentlich wenig zu interessieren. So die Frage, was ist denn nun Informatik? Also jetzt wissen wir, im Wesentlichen wissen wir, dass Informatik von jedem anders gesehen wird und überall scheint so ein bisschen rein und je nach Herkunft der Definierenden wird halt die Informatik in diesem entsprechenden Licht gesehen und deswegen gibt es so die pragmatische Definition, Informatik ist das, was Informatiker machen. Also sie wird durch die wissenschaftliche Praxis bestimmt. Das ist so wie Wissenschaft. Wissenschaft ist einfach, was Wissenschaftler machen. Und das ist jetzt nicht völlig, das ist keine rekursive Definition. Denn wer Wissenschaftler ist, das sind ja nicht die Leute, die Wissenschaft machen, sondern das sind die, die angestellt sind an einer Universität zum Beispiel. Und was Informatiker sind, das sind nicht die Leute, die Informatik machen, sondern das sind die, die einen Lehrstuhl für Informatik innehaben. Und das hat ganz andere Gründe, als dass die sozusagen am Wesen der Informatik arbeiten. Das sind so Gründe wie, also die wurden halt zur richtigen Zeit berufen und haben halt seinerzeit 68 es geschafft, dass ihre Sicht sich durchgesetzt hat, das heißt gefördert wurde. Und die anderen, die hier geschrien hatten und gegen die sie sich alle abgesetzt haben, also Kybernetiker, Systemtheoretiker und so weiter, die haben es einfach nicht geschafft, sodass Informatik heute das ist, was damals gefördert wurde und sich natürlich entsprechend entwickelt hat. Und wenn man wissen will, was Informatik ist, dann sollte man nicht also solche Definitionen suchen, sondern viel stärker auf Forschung, Veröffentlichungen gucken, auf Konferenzen teilnehmen oder Workshops, Zeitschriften lesen, Lehrbücher und Abschlussarbeiten. Und dann kriegt man den Eindruck, was Informatik ist. Das erklärt aber auch, warum jedes Institut und jeder Lehrstuhl eine andere Vorstellung hat, weil sie natürlich das fördern und auf den Konferenzen auch auf die Konferenzen gehen, was ihrem Interessengebiet entspricht. Und solange sie dafür berufen werden bzw. Fördermittel bekommen, solange können sie sagen, das ist Informatik ist das, was wir machen. Wo wir sind, ist vorne. Und da muss man, also dann kommen ganz andere Fragen, wer kriegt nämlich wofür welche Gelder? Und jetzt nehmen wir die künstliche Intelligenz, die uns ja seit 40 Jahren verspricht, dass also der intelligente Computer, dieses Jahr schaffen sie es nicht mehr, aber nächstes Jahr gibt es Assistenten, die uns also die wesentlichen Arbeiten abnehmen. Damit kriegen die seit 40 Jahren Forschungsgelder und prägen den Diskurs, was Informatik ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht ist, aber auf jeden Fall gibt es eine ganz andere Strategie. Denen ist auch egal, ob das Informatik ist, solange sie halt die Fördermittel bekommen. Und bei anderen geht es anders.
Hier sieht man nämlich die Inhalte bei der Gründung. Am Anfang hatten wir ja, ne, wir hatten Elektrotechniker und Mathematiker und die haben halt gesagt, wir brauchen zwei Dinge, Rechnerbau und Programmierung. Das konnte man auch untergliedern in Schaltwerkstechnik oder Gerätetechnik beim Rechnerbau von den E-Technikern aus und Anwendungssystem und maschinennahe Programmieren von den Mathematikern aus, die halt verschiedene Abstraktionsebenen da vorschlugen. Aber es ist ganz klar, dass man mit diesem Curriculum nicht weit kommt. Wenn man versucht, eine neue Disziplin zu gründen, das eignet sich maximal als Nebenfach. Und wären die Mathematik und die Elektrotechnik damals auch etwas toleranter gewesen bei der Nebenfachwahl, dann hätte es die Informatik vielleicht auch nie gegeben. Aber das war dann doch zu viel, sodass man halt sagt, na, machen wir halt eine eigene Disziplin. Und wie das halt wie jede Organisation halt so ist, wenn es sie dann erst einmal gibt, dann bemüht sie sich auch um ihr Überleben, auch wenn nicht so ganz klar ist, warum es sie als eigenständige Organisation gibt, sodass sie schon wenige Jahre später einen Wust oder einen Ring von anderen Themen drumherum gegliedert hat, den man keineswegs der Elektrotechnik oder der Mathematik zuordnen konnte und die dann im Fakultätentag der Informatik 76 in diese vier bekannten Blöcke, die heute noch in jedem Studienführer stehen, wo man den Eindruck kriegt, das klar, so ist Informatik untergliedert, ganz logisch. Das wurde halt damals festgesetzt, wieder von den gleichen Gestalten, die dann halt auch sich fragen, was ist Informatik? Also es gibt die technische Informatik, die so mehr an den Maschinen arbeitet, aber so richtig auch nicht, denn im Öl stehen, das dürfen nur die Elektrotechniker. Also hier kümmert man sich aber ein bisschen darum. Die praktische Informatik, wo dann im Prinzip alles untergebracht wird, was man woanders nicht hinkriegt, also Algorithmen, Datenstrukturen, Softwaretechnik, Mensch-Maschine-Kommunikation, verteilte Systeme, Informatik und Gesellschaft und so. Und die angewandte Informatik ist dann noch ein Schluck weiter weg eigentlich, also Computergrafik, Datenbanken und über all dem thront oder das all begründend versucht die theoretische Informatik, die also Lehre von der maschinellen Symbolverarbeitung, Automatentheorie, Komplexitätstheorie, formale Semantiken und solche Sachen, Berechenbarkeitstheorien, Komplexitätstheorien, das taucht da auf und die empfinden sich als Kern und die mit der technischen und theoretischen und die angewandten, das bildet dann halt so konzentrische Kreise drumherum und je weiter man da vom Kern weg ist, desto weniger bedeutend ist man dann eben auch, aber umso angreifbar wird es, weil sich die Anwendungen halt zunehmend auch in andere Disziplinen verlagern. Also die universitäre Informatik ist eine Wissenschaft systematisch zufällig, nicht willkürlich, aber doch eher zufällig, wer halt dabei beteiligt war, aber wissenschaftspolitisch gewollte Auswahl und Abgrenzung, einfach weil die Stellenbesetzung von bestimmten Menschen halt vorgenommen wurden und die haben sich ganz bewusst gegen andere Formationen abgesetzt. Naja, das Begehren der Informatik hatte ich ja schon mal erwähnt, nämlich die Informatik, wie jede junge Wissenschaft, will eine echte Wissenschaft sein, also anerkannt in dem Rahmen der Klassiker wie Mathematik, Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften. Ingenieurwissenschaften kämpfen ja auch um so ein bisschen den Anspruch. Also vor allem geht es um geschichtlich Gewachsenes. Und naja, der Weg ist, den die Informatik einschlägt, ist im Prinzip der von Kant vorgegebene, der mal gesagt hatte, ich behaupte aber, dass in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist, weil er halt aus seinem System hergeleitet hat, die wahre Naturerkenntnis läuft über die Mathematik. Weil das eine reine Erkenntnis sei, da braucht man keine Empirie für. Und wenn man reine Strukturen sucht, dann muss man notwendig mathematisch vorgehen. Das heißt, eine Wissenschaft ist überhaupt nur dann wirklich Wissenschaft, wenn sie mathematisch ist, was so viel wie heißt, das Buch der Welt ist in Mathematik geschrieben und nur das und nur die eignet sich dafür, die Welt zu erkennen. Andere, die Kybernetiker, da sieht man mal wieder so ein Ding, netterweise aus einem Beitrag über Religionspädagogik, also hier kybernetische Religionspädagogik sozusagen, also geht es um Reiz, Disposition, Verarbeitung und Ausgabe, also im Prinzip wird auch hier ein menschliche Wahrnehmung wird hier zwischen Umwelt und Subjekt als Maschine begriffen. Auch da ist das Begehren natürlich groß, endlich mal echte Wissenschaft zu sein, indem man wenigstens die Rhetorik und die grafischen Darstellungen der echten Wissenschaften kopiert. Na, aber man findet entsprechenden Wunsch, dass die Informatik im Wesentlichen Mathematik sei, eben in sehr vielen Publikationen. Die Informatik gewinnt immer mehr an Einfluss, auch in anderen Wissenschaften. Ich denke, sie geht in Richtung Grundlagenwissenschaft wie die Mathematik. ein Interviewbeitrag von einem Herrn Bläser, der aber für viele andere spricht. Also die aktuelle Diskussion um den Rahmen Lehrplan Informatik geht in ganz ähnliche Richtungen. Also das findet, was man zurzeit in den Rahmenplänen der Informatik, also das sind die, wo dann die Schulunterricht sich daraus ableitet, sind ganz ähnliche Sprüche. Also die Entwicklung der Informatik hat drei Dimensionen, also Formalisierung mit Wurzeln der Mathematik, Abstraktion mit Wurzeln in der naturwissenschaftlichen Methode. Was wir nun inzwischen, wo wir die Geschichte so betrachtet haben, das ist völliger Unsinn, weil die Wurzeln der die Informatik hat überhaupt keine Wurzeln in den Naturwissenschaften. Aber es klingt einfach schön, wenn man die Informatik sowohl in der Mathematik als auch in der Naturwissenschaft verwurzelt. Mit solchen Eltern, also muss man doch eine echte Wissenschaft sein. Und außerdem hat man auch die Wurzeln in den Ingenieurswissenschaften. Auch das ist halt sehr fraglich, ob Software Engineering also wirklich als Ingenieurswissenschaft durchgeht. Die Väter waren halt Mathematik und die Elektrotechnik. Und insofern waren das die ersten Stellen, die besetzt wurden. Und alles andere ist jetzt eine Form von Mythologisierung, dass man eigentlich ja Einfluss überall hin hat, was eigentlich so viel heißt wie, man hat Computer in allen anderen Disziplinen stehen, aber um die kümmert sich die Informatik ja kaum. Und auf der anderen Seite hat man natürlich von überall, kriegt man dann Ideen her. Nur das dann gleich zu Wurzeln zu machen, ist so eine Frage. Es führt aber zur Hybris der Informatik, also Vermessenheit. Einerseits das Begehren, echte Wissenschaft zu sein, dann die Vermessenheit, grundsätzlich neuartige Wissenschaft zu sein. Und das Neuartige betrifft neben den fachlichen Inhalten vor allem das Beziehungsgefüge zwischen den Wissenschaften und zur Praxis. Gerade die Praxis, die ja in der Informatik überhaupt keine Rolle mehr spielt. Informatik ist potenzielle und meist auch schon tatsächliche Kooperationspartnerin für jede Wissenschaft und jede Sparte praktischer Tätigkeit. Also geschrieben im Studien- und Forschungsführer Informatik von, Brauer ist wieder dabei und aus dem Springer Verlag, aber in Zusammenarbeit mit der GI, Gesellschaft für Informatik, dem Fakultätentag Informatik und der Hochschulrektorenkonferenz. Also ist so ein bisschen das offizielle Selbstverständnis der Informatik, was sich darin widerspiegelt. Und die betonen also, dass sie so wichtig sein für die Praxis, die sie aber selber in ihrer Ausbildung überhaupt nicht berücksichtigen. Denkt an eure PI, denkt an also die Frage, wo ihr eigentlich auf den Beruf vorbereitet werdet, den ihr da mal ausüben sollt. Das spielt für Wissenschaftler keine Rolle. Ihr werdet hier zu Wissenschaftlern ausgebildet. Das sieht man an der Art, wie ihr Seminarvorträge halten müsst oder was ihr für Inhalte zu bekommt. Also ihr werdet keineswegs ausgebildet dafür, mit der Praxis dann auch wirklich kooperieren zu können. Man sagt immer, ja, das ist viel allgemeiner. Ihr lernt hier denken und Probleme lösen und das die Praxis sind immer nur so konkrete Problemchen, die man als grundständig ausgebildeter Wissenschaftler sozusagen mit der linken Hand löst. Die Wirtschaft jammert schon seit vielen Jahren, dass die universitäre Ausbildung viel zu abstrakt sei und zu praxisfern. Aber Wissenschaft versteht unter Praxis akademische Praxis. Ihr lernt hier an wissenschaftlichen Konferenzen teilzunehmen. Ihr lernt hier wissenschaftliche Veröffentlichungen zu schreiben und das wird klar in den Studien und Diplomarbeiten. Also ihr werdet hier zu Wissenschaftlern primär ausgebildet und das gefällt den Wissenschaftlern auch. Aber man muss sich ja vorstellen, das waren Leute, die sind nach der Schule in die Uni gegangen, haben dann eine wissenschaftliche Karriere begonnen, sind relativ früh dann berufen worden häufig und haben in ihrem ganzen Leben auch nur die Uni kennengelernt. Wie sollen solche Menschen, mich eingeschlossen, wie sollen solche Leute euch beibringen, wie es in der Wirtschaft zugeht oder im praktischen Leben? Das können wir ja gar nicht, weil wir es selber nie kennengelernt haben. Insofern ist es aber auch erklärbar, dass solche Gremien dann hinterher Praktiker nur so also unter Vorbehalt berufen. Berufen werden sie nicht, sie kriegen dann mal 2 Jahre vielleicht so eine Stiftungsprofessur auf Abruf, denn so richtige Wissenschaftler sind das ja dann auch nicht mehr. Und jedes soziale Subsystem versucht vor allem sich selbst zu mehren und deswegen beruft man häufig andere Wissenschaftler, die halt wissenschaftlich Karriere gemacht haben, also viele Veröffentlichungen und nicht Leute, die in der irgendwie 10 erfolgreiche Projekte gemanagt haben. Das ist zu anwendungsbezogen und wie soll man denn damit Wissenschaftler ausbilden? Aber nichtsdestotrotz, der Widerspruch der Informatik ist genau dieser. Die Informatik ist geprägt von einem Widerspruch zwischen formuliertem Anspruch, nämlich alles zu umfassen und überall reinzuwirken und akademischer Praxis, nämlich Wissenschaftler auszubilden. Der Anspruch, alle Gesellschaftsbereiche zu durchdringen, mit der gleichzeitigen Praxis, dies nur mathematisch-technisch zu begleiten, also die theoretische Informatik ist ja eine rein mathematische, getrieben von dem Begehren, eine echte Wissenschaft zu sein. Deswegen macht man so viel Mathematik, weil die Struktur der Welt ist ja erstmal tief logisch. begründet in einem technokratischen Weltbild, wonach gesellschaftliche Herausforderungen grundsätzlich logisch technisch lösbar sind. Wenn es dann also Probleme gibt, die dann von Dijkstra zum Pleasantes Problem gezählt werden, ist es entweder, also man baut dann mehr Technik, Wissensmanagement ist im Wesentlichen eine Frage der Datenbankgröße und nicht eine Frage der beteiligten Menschen, die da ihr Wissen irgendwie einspeisen sollen. Das ist dann sekundär, wenn die erstmal eine Datenbank haben, werden die das schon machen. Naja, und diese verkürzte Herangehensweise scheitert immer wieder an den gesellschaftlichen Wirklichkeiten. Und das ist ein anderer Grund, warum diese 70% der Projekte so scheitern. Einfach, weil tatsächlich die Menschen sich nicht einfach durch mehr Technik oder durch schnellere Technik davon überzeugen lassen, ihre alten Machtansprüche aufzugeben und ihr Wissen, sagen wir mal, Wissensmanagement, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn ich jetzt mein ganzes Wissen in diese Datenbank schreibe, wer braucht mich dann eigentlich noch? Also tue ich es nicht. Das sind ganz normale Argumentationen, die bei Wissensmanagement immer eine Rolle gespielt haben. Die sind aber logisch und formal auch nicht zu beschreiben. Also was ist die Lösung? Mehr desselben. Man baut halt eine größere Datenbank oder schönere Interfaces oder so. Aber das Grundproblem, die Leute davon zu überzeugen, ihr Wissen auch wirklich zu teilen und Wissen als Machtfaktor aufzugeben, ist dadurch weder angesprochen, geschweige denn gelöst. Eine wissenschaftlich angemessene Antwort auf dieses Scheitern immer wieder an der gesellschaftlichen Wirklichkeit wäre das Bemühen um Theoriebildung. Aber auch hier kapriziert sich die Informatik einfach auf Mathematik und Logik, weil es so einfach ist. Nicht, dass mathematisch, also nicht, dass theoretische Informatik einfach sei, ist schon knifflig, aber sie hat halt mit der Welt wenig zu tun. Oder, anders formuliert, sie hat es mit der Welt so fern zu tun, wie die Leute das gerne hätten. Das ist dieses linke Bild. Also immer wieder das Begehren dieser Informatiker zu meinen, die Welt ist im tiefsten Inneren logisch, so ist es die Maschine und wenn ich die beherrsche, beherrsche ich die Welt. Das ist dieses technokratische Weltbild und das passt so schön zu diesem Star Trek-Universum, weil man das also in diesen Ingenieursfakultäten und Instituten ja überall findet. Also eine gewisse Begeisterung gerade für diese Serie, weil in dieser Serie die Welt auch genauso aussieht, wie man das schon immer gewusst hat, was sie eigentlich sein soll. Also alle Probleme sind erstmal durch Technik zu lösen. Man muss dann halt irgendwie die Phasenkorrektur so einstellen, um das Raum-Zeit-Gefüge wiederherzustellen. Und außerdem die Männer gehören da, wo sie hingehören, nämlich an die Technik und die Frauen da, wo sie hingehören, nämlich entweder in die Krankenstation, in die psychosoziale Betreuung oder an den Kommunikator. Und damit ist die Welt genau so, wie sich das die Trekkies und die Ingenieure auch vorstellen. Ich überzeichne ein wenig, aber ihr werdet vielleicht den einen oder anderen, natürlich nicht euch, aber eurer Kommilitonen wiedererkennen. Oder natürlich in anderen Instituten, klar. Auf jeden Fall, da spiegelt sich so ein Weltbild wieder, was die Informatik von Anfang an durchzieht und die Ingenieurswissenschaften und Mathematik auch. Dass die Welt nämlich im tiefsten Inneren, also mit den gleichen Mechanismen funktioniert wie die Maschinen der Leute, die sie bauen. Und dadurch erklärt sich auch diese Faszination und Romantik des Programmierers, weswegen ja immer noch sehr viele Schüler nach der Schule an die Informatik kommen, weil sie meinen, hier lerne ich die Maschine zu beherrschen und wer die Maschine beherrscht, beherrscht die Welt. Also da haben wir wieder das Begehren und die werden hier natürlich alle vor die Wand gefahren, weil sie hier kein Programmieren lernen und auch nicht so, wie sie das gerne hätten und sie müssen irgendwie Turing-Maschinen bauen und NP-Probleme lösen oder nicht lösen und beweisen, dass es nicht geht. Also ganz komische Fragen, die eigentlich nichts mit ihrem Wille zur Macht zu tun hat, weswegen die Abbrechquoten bei uns ja auch in die 70% gehen, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Einfach weil der Wunsch, die Maschine über die Programmierung zu beherrschen, von der akademischen Wissenschaft als zweitrangig oder drittrangig abgetan wird. Es gibt viel wichtigere Probleme, die sich die theoretische Informatik vornimmt. Also Theoriebildung wird hier als was ganz anderes verstanden als in anderen Wissenschaften. Es geht keineswegs um ein theoretisches Fundament des gesamten Gegenstandsbereiches, sondern man bezieht sich halt zurück, indem man wieder solche Diagramme malt, die halt also maschinengleich logische Abläufe darstellen und indem man verrückte Formeln aufbaut, die mit der Welt zwar nichts zu tun haben, aber in sich interessante Puzzles bilden. Also es sind ja schon faszinierende Probleme, will ich gar nicht bestreiten, aber sie lösen halt nicht das Grundsatzproblem der Frage, okay, wir haben jetzt Technik gebaut, was machen wir damit? Und das ist ja nun nach Dijkstra auch nicht Aufgabe der Informatik. Wer das tun soll, die Frage bleibt unbeantwortet, aber wir machen es nicht. Deswegen ist theoretische Informatik halt einfach, naja, vom Wort her suggeriert es, es sei eine theoretische Grundlage, vom Fakt her ist es eigentlich nur eine Mathematisierung beziehungsweise ein Beschränken auf die Probleme, die man mathematisieren kann und wer sich da nicht wiederfindet, muss halt draußen bleiben. Und insofern kann man sagen, dass die Informatik methodische Lücken zeigt, wo ein anderes Theorieverständnis als das mathematische oder formal-logische angemessen ist, einfach weil sie Geräte baut und Software produziert, die man ständig und überall wiederfindet. Da schreibt sie sich auch groß auf ihre Fahnen, dass sie einfach als Grundlagenwissenschaft überall eine Rolle spielt. Aber dort, wo sie eine Rolle spielen könnte oder sollte, da tut sie es dann meistens gar nicht mehr. Hier sieht man nochmal also so das informatische Selbstverständnis, was vielleicht ein Problem ist. Also eines der Probleme ist, man baut informatische Systeme bevorzugt aus Schichten auf. Also man hat unten die physikalische Schicht, die hat man den Elektrotechnikern abgetreten. Dann gibt es verschiedene logische Schichten darüber. Und dann gibt es Dijkstras Brandmauer. Eben da ist es halt das Correctness Problem und darüber ist das Pleasantness Problem, wo dann Anwendungen und Kontexte stehen, sodass Informatik zwischen logischer Schicht 1 und logischer Schicht N ihre logischen Probleme lösen kann. Da hat Jörg Plüger schon 94 also auch reagiert, gesagt, dass die Informatik keineswegs sich nur auf diese logischen Probleme kaprizieren dürfe. Und die Informatik kann eigentlich nur Bestand haben, wenn sie in ihrem Kern eine Grenzdisziplin wird. Ihr vordringlichstes Ausbildungsziel bestünde darin, die Fähigkeit zu vermitteln, auf der Mauer kauend, auf der Brandmauer kauend, in verschiedene Richtungen zu schauen. Nicht? Also Informatik auf der Mauer heißt der Beitrag, auf dem Dijkstras Brandmauer. Und insofern die Frage, wo bringt man denn aber die Kontexte unter? Weder, also entweder da drunter, aber unter der physikalischen Schicht geht es ja wohl kaum. Und na, über der Anwendungsschicht wird sie meistens untergebracht. Und da ist sie halt falsch positioniert, weil man sie da immer abtrennen kann. Sagen, ja, zu den Anwendungen kommen wir vielleicht noch in der letzten Semesterwoche oder vor Weihnachten, lese ich euch noch eine Geschichte vor. Und meistens passiert es dann halt doch nicht. Und in der Schulinformatik ist das ganz genauso. Die ja, klar, weil die Lehrer natürlich das wissenschaftliche Curriculum durchlaufen. Gut, man muss sagen, dafür wurden ja genau für die Kontexte wurden ja so Fachbereiche wie Informatik und Gesellschaft eingerichtet, weil das Problem lange bekannt war. Aber die Frage ist, wie man es unterbringt. Und hier ist halt als Vorschlag, man versucht es nicht zu schichten und in irgendeiner Schicht unterzubringen, sondern auf jeder Schicht gibt es halt die Frage nach Kontexten und Anwendungen. Ich habe hier jetzt mal in Bezug auf die letzte Vorlesung, habe ich also ein paar Folien übergelassen, die will ich mal kurz das erläutern, wie ich das meine. Wir haben hier diese Schichten. Also Physical Layer bis zur Application Layer, das ist genau ein Beispiel für so eine Schichtenarchitektur, wo es halt verschiedene logische Schichten gibt. Und jetzt könnte man sagen, über dem Application Layer, also Telnet, HTTP, FTP und so, da lauern dann die Anwendungen und die ganzen gesellschaftlichen Probleme und Fragen, die finden sich jenseits. Wir bleiben in unserem Kasten. Man beachte wieder die Kästen übrigens, die hier eine große Rolle spielen. Und dann müsste man halt die Gesellschaft, würde denn jetzt außen in dem Kasten stehen? Jetzt könnte man aber argumentieren, schon auf dem Physical Layer gibt es eine Menge Fragen, also Regelungsbedarf der letzten Meile, die Liberalisierung des Telefonmarktes, die Infrastrukturstandards, das sind alles Fragen, die heiß umkämpft werden. Und wenn ihr euch an die Diskussion, wenn ihr denen so ein bisschen folgt, werdet ihr wissen, dass das keine Fragen sind, die erst jenseits von SMTP oder von HTTP losgehen, sondern die gehen, sind Macht- und Zugangsfragen. Wer darf welche Kabel legen, wer kriegt die Gelder dafür und wer bestimmt, welche Kabel da frei verlegt werden. Hier sieht man nochmal vom DCX, also vom deutschen Hauptinternetknoten, an dem sich die ganzen Provider treffen, also was da an Daten durchläuft. Eine andere Frage, die sich auf dem Physical Layer spielt, ist, hier sind optische Glasfaserlinien, ist eben die Frage nach Zentralität, Dezentralität, ist immer so eine nette Anekdote. In Alexandria gibt es ein kleines Häuschen, ein größeres Häuschen, an dem 4 der weltumspannenden Glasfaserkabel, insbesondere die Europa-Asien, Kabel, als dann auch das Afrikanetz, was einmal um ganz Afrika drumherum läuft, die finden sich alle in einem Haus in Alexandrien zusammen. So, und wenn in diesem Haus irgendetwas passiert oder halt da die Bombe hochgeht, dann ist Europa erstmal von Asien abgeschnitten und Afrika liegt sowieso lahm. Insofern ist die große Dezentralität, die dem Internet immer so unterstellt wird, also einfach aus finanziellen Gründen nicht gegeben. Es ist einfacher, alle Wartungsarbeiten an einen Ort zu konzentrieren, als die ganz viele Knoten zu verteilen. Und diese einzelnen Orte, in Boston gab es mal so einen Unfall in einem Parkhaus und da lief leider auch der Knoten drum, der Europa mit Amerika verband, sodass dann alle Informationen über Afrika, Südamerika und Nordamerika geleitet wurden, was natürlich erhebliche Verzögerungen zur Folge hatte. Grundsätzlich, das Netz ist darauf ausgelegt, dezentral zu sein. Faktisch ist es das aber nicht, weil es einfach einfacher ist. Und das D6, also der zentrale Internetknoten in Frankfurt, ist so ein idealer Punkt, um Informationen zu überwachen. Das wäre so ein Ding, nicht? Also wenn man irgendwo eingreifen will, greift man da ein. Am Network Layer, also eine Schicht drüber, gibt es enormen Regelungsbedarf. um die Frage, wer darf welche IP-Adressen kriegen. Zufällig sitzen von den 13 Root-Servern 10 in Amerika, also die natürlich so ihre ursprüngliche, da sind ja auch zufällig, nein, zufällig gerade nicht, das sind ja genau die Orte, wo das ARPANET entstanden ist, und da sitzen heute die IP-Root-Server. Und wer da Zugriff drauf hat, der hat natürlich Zugriff auf eine der seltensten oder der wenigen Quellen, die im Internet rar sind. Das sind IP-Adressen, es gibt zu wenige. Und wer die verteilen kann, hat natürlich erhebliche Macht. Da wurde ja das die Diana wurde gebildet dadurch, und jetzt heute heißt es dann ICANN. Also hier gibt es Regelungsbedarf nach den Anzahl der IP-Nummern, nach neuen generischen Top-Level-Domains, nach der Verwaltung der Länder-Top-Level-Domains. Hier links seht ihr mal Country-Codes, also Tuvalu ist für TV-Stations. Tuvalu ist eine kleine, unschuldige Insel, die plötzlich Millionen bekommen haben. Wir wussten gar nicht warum, weil halt ihre Top-Level-Domain jetzt von einem San Francisco, von einer Firma verwaltet wird, die halt TV überall unterbringen möchte. Das sind Sachen, wer kriegt MU, Music, MD, Medicine and Health, FM, Radio oder TM Trademark? Das sind alles eigentlich aus Internetsicht völlig unbedeutende Staaten, aber die plötzlich also enorme Macht bekommen, dadurch, dass sie einen seltenen Namen verwalten. Da gibt es halt auch Regelungsbedarf. Mehrsprachige Domainnamen, internationale Steuerung der Root-Server, Internet-Service-Provider, Telekommunikationsmonopole. Internet-Service-Providern Urheberrecht, sind die dafür verantwortlich, was sie durchleiten. Infrastruktur als öffentliches Gut, wer bezahlt die Verbindung zu den Entwicklungsländern, das bezahlen die ja eher nicht selber. Also es sind riesige Fragen, die sich auf dieser Schicht ergeben. Das sind keine Fragen, die auf der jenseits der Anwendungsschicht liegen, weswegen die Kontexte eben auf jeder Schicht mitgedacht werden müssen. Hier sieht man nochmal das Domain Name System, das überspringe ich jetzt mal, auch von John Postel, der diese RFCs verwaltete, übrigens gegründet und lange auch verwaltet. Inzwischen ja, also ewiger Streit, sparen wir uns auch, machen wir nächste Mal. Im Application Layer nun, da gibt's halt, da tauchen jetzt die Probleme auf, die man ständig hat, also nach Webstandards, Open Source, Medienkonvergenzen, Sicherheit, Kryptologie, Spam. Das sind alles so Themen, die uns auch in den nächsten Stunden noch beschäftigen. Hier ist was zur Geschichte von Spam, also wahrscheinlich kennt jeder inzwischen, also ursprünglich Spiced Ham von Hormel Foot, dann durch so einen Monty Python Sketch in den 70er Jahren, also wo halt irgendwie so ein Dutzend Wikinger jegliche Konversation in einem Café lahmlegen, indem sie immer Spam, Spam, Spam rufen, Wonderful Spam, so, und was einfach zeigt, dass man durch Spam jegliche Kommunikation lahmlegt, und inzwischen sieht es ja nun so aus, dass von E-Mails, also nicht 76 oder 75%, drei Viertel ist einfach Spam, also ungewollt zugesendete E-Mails. 16% kommt durch Viren, erzeugte Viren, und dann 7% sind echte Mails und 1% ist irgendwie leer, man weiß gar nicht, was das soll. Vielleicht ist auch Collateral Spam. Na, es gibt so Rückspam, also wenn dann irgendjemand gibt meine Adresse als Spam Rückadresse an, und dann schreiben mir ganz viele Leute, sie haben mir geschickt und passen sie auf und sie überhaupt, also weil man ja die Rückadresse völlig frei einstellen kann, und so werden ja, also gerade bei Spams, natürlich gibt man nicht seine Rückadresse an, so dass aber häufig, oder wenn dann irgendjemand nicht da ist, weil die Adresse es nicht mehr gibt, dann antwortet der Server, bounced es zurück an meine Adresse, dass meine Mail leider nicht gesendet werden konnte, und das gehört dann alles dazu, zu Mails, die ich überhaupt nie erbeten habe. Also insofern, daher kommt das Wort Spam. So, und das sind Probleme, die auf dem Application Layer oder jenseits des Application Layers gelten. Aber die Fragen nach Kontexten und Regelungen und politischem Einfluss und Macht und diesen ganzen menschenden Fragen, die setzen schon auf jeder Schicht darunter an, in diesem Web, in dieser Protokollschicht. Und das gilt nicht nur für Internetprotokoll, das gilt auch für andere Schichtenmodelle. Ob ich jetzt Betriebssysteme nehme oder Computersysteme, wo ja die Frage, wer also den Zugriff auf die Chips bekommt, jetzt durch dieses DRM eine ganz neue Dimension bekommt, wenn sie es schaffen, also Microsoft arbeitet ja ganz dran und Intel auch, wenn sie es schaffen, DRM schon auf der Chip-Ebene zu verankern, im Prozessor, kann man natürlich Inhalte viel besser kontrollieren. Es gab Diskussionen um Clipper-Chips, wo dann also so eine Hintertür für die NSA eingebaut war. Also das sind alles so Fragen, da kann man nicht sagen, also das spielt uns, für uns spielt das keine Rolle, wir machen ja nur die Maschinen und die anderen wenden das an und die müssen sich dann um die Auswirkungen kümmern. Das ist eure Zuständigkeit, schon in der Gestaltung der Systeme an solche Fragen zu denken und nicht zu meinen, ihr baut nur die Bomben und die anderen setzen sie dann ein. Das ist die Frage, was ist Informatik für die Gesellschaft? Naja, das ist halt, das fasst das so ein bisschen zusammen. Informatik ist eine technische Wissenschaft geworden mit sichtbaren Anwendungslücken. Also eben genau die Frage nach der Anwendung, die in dieses logische Weltbild der Informatiker nicht so recht reinpassen will. Computernetze sind Medien, Also wir bewegen uns halt inzwischen nicht nur bei technischen Systemen, sondern in wirklichen technischen oder digitalen Medien. Informatik ist damit zu einer Wissenstechnik geworden. Das ist, was Inhalte so der nächsten Vorlesungsstunden. Und Informatik wird eine wichtige Rolle in der Informationsgesellschaft spielen, wenn sie sich diese Herausforderung stellt. Wenn sie es nämlich nicht macht, dann geht sie unter in diese ganzen Bindestrich-Informatikern. Also dann wird die Anwendung, das graben sich die anderen ab, indem sie sagen, also Bauinformatik, Bioinformatik, also ihr kümmert euch nicht um uns, dann machen wir unsere eigene Informatik auf, wie das die Wirtschaftsinformatik schon sehr früh gemacht hat. Aber diese ganzen Informatiker, da gibt es überall Institute und Lehrstühle, die sich darum kümmern. Zum Teil sind die administrativ angegliedert in der Informatik, weil da sind die Rechnerpools und die technischen Abteilungen und so. Zum Teil sind die angegliedert in der, also bei Rechtsinformatik, bei den Rechtswissenschaften, und dann müssen die halt sich um die Mittel für ihre Pools selber kümmern. Aber man braucht ja auch nicht mehr die großen Rechnerpools wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Man braucht auch nicht mehr die Rechenzentren, wo wirklich zentral alles zusammenläuft, die Tempel gleich dann in der Mitte des Campus thronen. Das kann man ja alles inzwischen viel dezentraler organisieren, und deswegen kann man auch dezentraler die Anwendungsfragen organisieren. Auf der anderen Seite, auf der unteren Schicht, hat sich die Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik, Gerätetechnik schon ihre Bereiche abgegraben, sodass ihr euch damit auch nicht mehr beschäftigen müsst. Aber auch das ist der Informatik, das war ja ursprünglich drin, das ist der Informatik verloren gegangen. Und neu ist jetzt sowas wie Software-Systemtechnik, also Softwareentwicklung. Die sagen, also die Informatiker bilden ganz miserable Programmierer aus. Wenn Studenten der Informatik programmieren können, dann können sie es nicht wegen des Studiums, sondern trotzdem, weil sie es halt irgendwo anders gelernt haben, weil sie viele Ferienjobs gemacht haben oder weil sie es halt selber zu Hause machen. Das aber leistet die Informatik nicht, und es ist wieder eines der Kerngebiete, also was die Informatik ursprünglich definiert hat. Also man kann nicht von einer Tendenz reden. Es gibt halt jetzt in das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, die Software-Systemtechnik anbietet, aber wo klar ist, also es beherrscht ein größerer Bedarf, als die Informatik zur Kenntnis nimmt. Sie schreibt es zwar auf ihre Fahnen, dass sie so wichtig ist überall, aber sie bildet die Leute nicht aus. Und deswegen gründen sich dann halt irgendwann die eigenen Institute. Das Hasso-Plattner-Institut von SAP gegründet. Und das führt uns dann direkt zur Frage Informatik als Beruf. Also inwiefern diese Professionalisierungsstrategie denn eine Rolle gespielt hat. Also hier hat man Auszubildende nach schulischer Vorbildung. Also für Lehrlinge, das ist auch wieder so ein Ding, dass man halt irgendwann merkte, man braucht für Systemtechniker, man muss keine akademische Ausbildung haben, sondern es ist ein Lehrberuf, so wie Klempner auch. Also um eine Festplatte zu wechseln, muss man nicht Akademiker anstellen, und zumal es zu wenig von denen gibt. Also von den Akademikern, die das machen wollen, wer Informatik studiert, will dann nicht im Service arbeiten. Also bildet man seit einigen Jahren Lehrberufe aus, genau dafür. Und hier sieht man einfach mal, je nachdem, wo die herkommen, also sehr viel Realschul- und Unterrealschulabschluss, beziehungsweise im IKT-Bereich gibt es sehr viele. Also das ist die Auszubildende insgesamt, es ist halt Realschul- und Unterrealschulabschluss, aber wenn man jetzt die Informationskommunikationstechnologie Lehrlinge anschaut, dann gibt es im Wesentlichen Hochschul-, Fachhochschulreife und Realschulabschluss, die das grob ausmachen. Also es ist keineswegs ein Bild der gesamten Lehrlingssituation, sondern man greift sich da schon die Leute raus, die eigentlich auch an die Uni gehen könnten. Im Informatikstudium sieht es ganz ähnlich aus. Was wird studiert? Also sehr viel natürlich Kerninformatik, aber zunehmend eben auch die Bindestrichinformatik, Medieninformatik, Kommunikationstechniken, Wirtschaftsinformatik nimmt natürlich zu, Computer- und Kommunikationstechniken. Bei Männern etwas weniger als bei Frauen. Also inzwischen geht halt der Bedarf, wird halt nur noch durch 2/3 der Informatiker gedeckt, die anderen gehen halt direkt woanders hin, wobei man natürlich später im Beruf sagen muss, viele hätten es also hinterher besser gehabt, wenn sie was anderes studiert hätten, weil sie die wissenschaftsinformatische Ausbildung nicht brauchen und viele Dinge der anderen halt notwendig sind. Die Studentenzahlen gehen weiterhin zurück, was eben zum Teil daran liegt, dass die, also bei uns, wie gesagt, ich kenne ja die Abbrecherzahlen, die sind unter anderem so hoch, zum einen, weil das informatische Nebenfach Wirtschaft ist irgendwie so schwer, dass viele deswegen abbrechen, also sie schreiben es wenigstens rein auf die Frage, warum sie abbrechen. Das andere ist einfach die Enttäuschung, dass man hier nicht das lernt, was man sich gedacht hatte, und dass natürlich viele auch ihren Nebenjob dann im Studium anfangen und dann merken, dass sie eigentlich dort viel besser aufgehoben sind als im Studium selber. Der Bedarf ist weiterhin recht groß. Aus dem Stellenindex auf Basis von 40 Printmedien wurden hier ausgewertet, geht hervor, dass sich im Bundesdurchschnitt etwa ein Viertel aller Jobangebote für Computerspezialisten an sogenannte IT-Mischberufe richtet, also eben nicht an reine Informatiker, die zwar ganz oben stehen, aber in der Liste, aber natürlich, wie man sieht, werden sehr viele andere gebraucht, die eben ein Anwendungsfach dazu genommen haben, beziehungsweise auch die konkreten Anwendungen auf diesem Gebiet verstehen. Das bieten wir überhaupt nicht an. Also sowas bilden wir nicht aus. Also wir bilden weder SAP noch CAD, CRM kennen, ist klar, wird nicht ausgebildet, weil wir ja auch keine Berufsausbildungseinrichtung sind. Aber es wird auch zu wenig zur Kenntnis genommen, meiner Meinung nach, dass die meisten Studenten der Informatik eben nicht Wissenschaftler werden, sondern tatsächlich hinterher irgendwo arbeiten. Hier sieht man mal eine Liste auch der Jahresgehälter, das ist aus der CT. Und dass man einfach mal sieht, das will ich jetzt nicht verlesen, das könnt ihr euch in Ruhe anschauen, was gibt es überhaupt für Berufsbilder, und dann könnt ihr euch überlegen, wo ihr da reinpasst, wenn ihr dann mal soweit seid. Ihr seid ja im Wesentlichen noch im Grundstudium, aber wenn ihr dann fertig seid, muss das nicht mehr stimmen, diese Jahresgehälter, aber da kann man mal sehen, um was es geht. Beratung und Service ist genauso wichtig wie Softwareentwicklung und Administration. Das sind einfach wichtige Berufsbilder, die da eine Rolle spielen. Und wie teilen sich die Erwerbstätigen auf? Also hauptsächlich Software- und IT-Dienstleistungen. Es gibt so ein paar Hersteller von Geräten und ein Drittel oder 30% sind Telekommunikationsdienste. Hier sind dann die Gehälter. Und hier sieht man tatsächlich, also dass Uni-Abschluss vom Prestige her weiterhin ganz oben steht. Faktisch, also einfach, weil man davon ausgeht, die haben zwar keine Ahnung von dem, was wir brauchen, aber sie haben gelernt, sich da einzuarbeiten und können die Probleme, die wir ihnen stellen, natürlich rechtzeitig lösen. Also die meisten 40 Bruttoeinkommen in 1000 sieht man also, dass es anders verteilt ist als in anderen Fächern, sodass, also auf der linken Seite nicht, ist Uni-Studium mit Abschluss, wo dann die Verteilung doch deutlich günstiger ist. Insofern habt ihr noch gute Karten, wenn ihr hier an der Uni bleibt, hier zu studieren, aber ihr müsst euch halt selber um eure Anwendungen kümmern, also durch irgendwelche Sekundärqualifikationen, die euch die Universität nicht bietet und auch nicht bieten will. So, jetzt vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Ich habe viel mehr Folien, als ich Zeit habe, aber ihr werdet hier hören und sonst nur noch das nächste Mal, wenn ihr zu uns in die Hauptstudiumsveranstaltung kommt. Das informatisches Handeln, darauf will ich ja hinaus, ist ja keineswegs, ihr baut die Maschinen rein abstrakt und formal und die anderen müssen das dann anwenden und sich darum kümmern. Ihr seid für die Maschinen mitverantwortlich, nicht alleine, aber ihr seid mitverantwortlich. Also ist euer Handeln ein zutiefst ethisches. Also die Fragen, soll ich das machen oder soll ich es anders machen, die stellt sich bei euch schon auf den logischen Schichten, in denen ihr modelliert, und nicht erst bei den Anwendern, die das Zeug dann halt einsetzen müssen. Deswegen ein paar Worte zur Ethik. Ethik ist die Bestimmung des Begriffs der Verantwortung im Verhältnis zur Freiheit. Also Verantwortung, vielleicht gleich die Definition hinterher, ist die Zuständigkeit von Personen für übernommene Aufgaben beziehungsweise für das eigene Tun und Lassen. Das ist das eine. Jemand macht was und der hat dann bestimmte Aufgaben übernommen und muss sich dann vor irgendeiner Instanz, also meistens der Vorgesetzte, aber natürlich auch vor seinem eigenen Gewissen, muss er sich dann rechtfertigen nach bestimmten Kriterien. Wobei Rechtfertigung unterschiedlich zu fassen ist. Einmal allein die Aufgabe, du hast die Aufgabe übernommen, du musst die zu Ende führen. Dann die Rechenschaftsverantwortung, du musst da jemanden einen Bericht abgeben. Und bis hin zur Haftungsverantwortung, also wenn was schief läuft, bin ich also auch dafür zur Haftung zu nehmen. Ich muss da mit meinem Vermögen einstehen oder mit meiner Freiheit, dass das funktioniert. Also da gibt es ja massenhaft Gesetze, die zum Glück zu selten angewandt werden. Zum Glück für die Informatiker, denn was da an Systemen produziert wird, ich erinnere an das Mautdebakel, also wo halt jetzt ein Jahr Ausfall, das waren halt also verplante Milliarden, aber was macht 10 Milliarden, man macht das schon. Wer war dafür verantwortlich? Na, die Systemfuscher, die das angegeben haben, ist zu einfach. Dann natürlich die Vertragnehmer, der Bund, der aber den 17.000 Seiten Vertrag nie gelesen hat. Also es ist ein ganz komisches Verhältnis gewesen, dass da eigentlich keiner für verantwortlich war, weil das so ein komisches System war, sodass hinterher niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Es wurde versucht durch Klagen, aber es kam ja nicht durch. Und das ist genauso eine Frage, wenn ihr System entwickelt, das muss ja gar nicht in der Größe sein, müsst ihr euch halt schon fragen, wer dafür verantwortlich ist, und das solltet ihr euch vorher fragen und nicht hinterher, wenn es dann erst nicht klappt. Solche Rahmen in denen ihr euch bewegen könnt. Da gibt es ganz viele Worte für Moral, Sitte, Tradition, Brauch, Rituale, Konvention, Gewohnheit und Gesetze. Also die durchziehen das gesamte Leben. Von der Wiege bis zur Bahre gibt es eigentlich bestimmte Räume, in denen man sich bewegt, und in jedem Raum herrschen bestimmte Regeln und bestimmte Konventionen, je nach sozialem System, in dem man sich bewegt, oder im gesetzlichen Rahmen oder in dem Land, in dem man ist. Und naja, die festgeschriebenen Normen sind dann halt die Gesetze, aber häufig sind Gewohnheiten oder Traditionen also viel stärker als die eigentlichen Gesetze. Und natürlich Eigennutz spielt auch eine Rolle, denn wir kommen jetzt zu dem moralischen Dilemma, in dem ihr euch halt immer mal wieder als Systementwickler auch befinden werdet. Ein moralisches Dilemma entsteht, wenn eine Person oder eine Gruppe in einer Situation zwei oder mehr Verpflichtungen gleichzeitig einhalten sollen, aber nur eine Verpflichtung erfüllen kann. Hier sind so ein paar Beispiele. Lee und Brian sind Programmierer im selben Team. Brian, der neu dazugekommen ist, fragt Lee bei einem kniffligen Problem um Rat. Lee rät ihm einfach, Programmteile aus anderen Projekten zu übernehmen, die bereits in einen anderen Kunden verkauft wurden. Klau dir den Code zusammen, das machen alle. Da hat man genau zum einen den Berufsethos, man klaut nicht Code zusammen, den man verkauft hat. Auf der anderen Seite ist es, A, machen es alle, ist also so Konventionen in dieser Firma, und B, ist es auch viel einfacher, mein Eigennutz, dann habe ich abends frei und so. Das ist genauso ein moralisches Problem, was sich da gibt. Ich habe ein Problem, was mich, also in zwei eine moralische Situation, in zwei ethische, nein, normative Rahmen stellt. Einmal vielleicht mein Eigennutz oder der Gruppendruck, zum anderen der gesetzliche Rahmen oder eben was man so nicht tut, vielleicht die Moral, die man aus der Gesellschaft übernimmt. Und dann befindet man sich in eben dem Dilemma. Jetzt stellt sich für euch die Frage, wie kann man mit so einem Dilemma umgehen? Also man kann es ja nicht einfach lösen. Es gibt einfach zwei Richtungen, und in College und Weed. Also das werdet ihr im Sommer leben. Ich sehe das ja auch an Erfolg, dass ich das alles hier zur Verfügung stelle. Ist ja voller Erfolg. Also dass sich das nicht als moralisches Dilemma stellt, weil man weiß, man kann sich das dann am Nachmittag runterladen, sodass gerade im Sommer natürlich das mehr in die Richtung Weed geht, beziehungsweise bei Regen und 9 Uhr morgens in Richtung Bett. Und nicht zum College, also dann stellt sich das moralische Problem nicht so sehr, aber in anderen Vorlesungen wird sich das stellen, wenn ihr dann nachmittags um 3 in einem heißen Raum sitzen sollt. Das ist genauso ein normatives, so ein moralisches Dilemma zwischen also dem Anspruch, man will ja sein Studium fertig bringen, und außerdem hat man sich eingetragen und man sollte ja auch diese Veranstaltung besuchen und so, und dann hat man auch die Konditionierung der Schule drin, und auf der anderen Seite zwischen dem Eigeninteresse oder dem Gruppendruck, hey, wir gehen zum Baggersee oder wir machen dieses und jenes, da werdet ihr immer mit moralischen Problemen konfrontiert werden. Naja, und jetzt braucht man eine professionelle Ethik in der Informatik, einfach weil es verschiedene solche Dilemmata gibt. Also Arbeitskräfte werden verdrängt, die unsicheren Systeme gefährden Menschen. Man denke an medizinische Systeme, wo Patenten gefährdet werden, wenn dann irgendeine Strahlungsdosis falsch berechnet wurde, so auch schon geschehen. Und dann sagt man, oh, tut uns leid, haben wir ein Komma falsch gesetzt. Oder es werden Gesetze ausgehebelt, jetzt gerade im Datenschutz und Urheberrechtsfragen. Also es gibt elendig viele Anwendungsgebiete, die ein Informatiker oder Systementwickler vor so ein moralisches Dilemma da stellen. Und da ist halt eine professionelle Ethik notwendig. Auf die kann ich aber leider diesmal nicht mehr eingehen. Ich stelle es als Folie rein. Wir werden, na, vielleicht kann ich es ins nächste Mal rüberziehen noch so ein bisschen, dass man noch so ein bisschen über Ethik gehört hat. Ethische Kodizes sind eigentlich dafür da, bestimmte, also es sind immer sehr allgemein gehaltene Regeln, also ein Informatiker soll das und das machen. Es ist wie die 10 Gebote, nur etwas moderner, wo man sich bei moralischen Fragen hinwenden kann, sagen, okay, wie ist es eigentlich innerhalb dieses Kodizes vorgegeben? Es ist da nur ein neuer Rahmen, den man halt in die Waagschale werfen muss. Die sagen, ich soll nicht klauen, alle Kollegen sagen, ich soll es klauen, der Kunde merkt sowieso nicht, aber dann kann man sich halt fragen, wenn ich mich dem verschreibe und sage, ich möchte aber irgendwie anständig handeln als Informatiker, da schreibt dann jede Interessengruppe, was man zu tun und zu lassen hat. Das aber ist ein anderes Thema und soll ein andermal besprochen werden. Vielen Dank.